Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 von Leitmotiv. Ich sitze heute bei die Lilly. Hallo.
Hi.
Ich glaube, es ist heute das erste Mal, dass ich so weit oben sitze, in einer 6. Etage mit Ausblick. Ich glaub, weiß gar nicht, ob ich bisher schon erzählt habe, dass ich so ein bisschen unter Höhenangst leide.
Oh, nee, noch nicht.
Aber nicht so, also nicht immer. Also wenn ich jetzt hier so in dem Raum sitze, nicht. Aber wenn ich jetzt da an dem offenen Balkon stehen würde.
Okay, wir gehen nicht auf den Balkon.
Genau. Also okay. Immer, wenn ich die Möglichkeit habe, runterzuspringen, ja, dann sozusagen, dann ist es schwierig. Nee, aber 6. Etage geht noch. die Lilly. Ich habe die Lilly, also dich, kennengelernt auf Twitter, als du irgendwie mal über Kuchen geschrieben hast. Da bin ich auf dich aufmerksam geworden.
Klingt wahrscheinlich, ja.
Das klingt wahrscheinlich, da kommen wir auch noch dazu. Und dann habe ich auch festgestellt, dass du so ein bisschen so im erweiterten Bekanntenkreis, sage ich mal, von mir bist. Der Markus war ja schon mal hier, mit dem du ja auch schon gepodcastet hast, oder wir haben schon mit ihm gepodcastet. Und ich habe gesehen, dass du einen Kuchenblog und einen Kuchenpodcast hast, was relativ selten ist, in Deutschland zumindest. Kuchenkram und kuchenradio.de,
genau.
Nicht Küchenradio. jetzt weiß ich auch, warum man Küchenradio natürlich sagt, weil Küchenradio ein Wort ist einfach. Ne?
Also ja, das Küchenradio. Man kennt man halt. Ne?
Ach, und außerdem ist es doch auch ein Podcast, oder?
Ja, natürlich.
Ach so, ja, natürlich. Das ist ja lustig, ja klar.
Wenn man Kuchenradio bei Google eingibt, kommt auch unter den ersten Suchergebnissen das Küchenradio raus.
Also ja, das war SEO-technisch, war das nicht gut. Genau, also du beschäftigst dich viel mit Kuchen.
Ja.
Das ist mir sehr sympathisch. Ich habe halt auch extra Kuchen mitgebracht zum
Podcast. Der ist super lecker. Weißt du, normalerweise muss ich halt immer Kuchen mitbringen oder ich muss andere Leute mit Kuchen bewirten. Das ist mal umgekehrt und das ist total angenehm.
Ja, ich dachte mir, ich bringe heute Eulen nach Athen.
Sehr schön.
Sehr schön. Es ist gedeckter Apfelkuchen, den Frau Mirau zubereitet hat, die auch schon hier zu Gast war. Als erste Frage, meine Lieblingsfrage, gibt es eine Geschichte zu deinem Nicknamen, die Lilly? Ich habe am Anfang vermutet, es ist einfach nur dein Vorname, aber ich glaube, es gibt doch eine Story dazu.
Ja, die ist eigentlich extrem langweilig. Lilly ist, jetzt kommt ein großes Geheimnis, nicht mein richtiger Name. Zumindest nicht der im Pass steht. Ich werde damit aber angesprochen von Freunden und Bekannten, die nicht irgendwie was mit meiner Arbeitsstelle zu tun haben oder meine Eltern sind oder irgendwie auf dem Bürgeramt. Weil als ich 15 war ungefähr, ging es in der Klasse rum, dass so ja, Abkürzungen von Namen irgendwie genannt wurden, Kosenamen, Spitznamen. Und da hieß es dann, dass man aus meinem Namen ja gar keine richtig schöne Abkürzung machen kann. Und dann meinte meine beste Freundin damals, so, ab jetzt bist du die Lilly. Und dann war ich die Lilly. Und das hat sich irgendwie, dann kam halt die Zeit mit MySpace und bestimmten Foren und so. Und da brauchte man halt irgendwie ein Nickname. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin die Lilly. Und Lilly ist halt meistens schon weg gewesen, aber die Lilly halt nicht. Und deswegen bin ich irgendwie jetzt überall die Lilly.
Du wirst aber mit Lilly angesprochen, nicht mit die Lilly, oder?
Nee, ich werde schon mit Lilly angesprochen.
Okay.
So. Man kann mich auch ruhig durchdeklinieren. Also man muss den Artikel nicht mitnehmen.
Ja, man könnte dich ja auch durchdeklinieren mit die noch vorne dran. Das klingt dann wahrscheinlich
mit der die Lilly?
Genau, die Lilly, der gibt der die Lilly doch mal den Kuchen.
Ich bin hochgradig verwirrt gerade.
Okay. Ach, ich finde das gar nicht so unspannend. Also ich finde das eigentlich lustig, weil also ich mache das jetzt ja schon 12, 13 Folgen lang, immer nach den Nicknamen fragen und die wirken immer so, man sieht die ja immer nur. Mhm. Ja, also wenn man jetzt viel auf Twitter unterwegs ist, sieht man diese ganzen Namen und irgendwie gibt es halt doch immer eine Geschichte. Ja, mhm. Es gibt immer eine Geschichte zu diesen Nicknamen und langweilig ist die immer nur für einen selber.
Wahrscheinlich.
Ja, also genau. Und mein Nickname, ich habe das ja schon mal erzählt, als die Miss Charles hier war, da haben wir uns ja unsere Jugendsünden Nicknamen verraten gegenseitig. Sie hatte, ich versuche mich richtig zu erinnern, ich glaube, sie hatte sowas wie glitzerndes Einhorn oder so. Oh Gott, das war so unglaublich lustig. Und ich hatte ihr meinen verraten, als ich 15 war, hatte ich mir Pam ausgesucht. Das war so ein bisschen, da war auch so die Baywatch-Zeit und genau. Und deswegen gibt es ja schon eigentlich immer eine ganz gute Geschichte. Deswegen, also ich finde dafür, dass er aus deiner Pubertät ist, ist die Lilly ziemlich in Ordnung.
Okay.
Ja, also weder glitzerndes Einhorn noch Pam, ich mach's eigentlich den besten Schnitt dabei.
Puh, ein Glück.
Ein Glück. was glaube ich, du gar nicht so viel, also wenn man so guckt, was du online machst, geht es ja viel um Kuchen. Mhm. Man kriegt manchmal auch ein bisschen mit, dass du studierst. Mhm. Und du studierst, glaube ich, eine ganze Kette an Dingen. Am besten ist, du sagst es selber, was du studierst.
Ich studiere gerade Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik, habe mich da aber irgendwie auf in der freien Profilbildung und dann auch in den meisten Themen, die ich irgendwie bearbeite, auf mein Bachelorstudium bezogen, in dem ich Politik und Judaistik studiert habe.
Okay.
Also es ist so sehr breit gefächert.
Also du hast im Bachelor Politik und Judaistik studiert.
Genau.
Da hast du ja eine Bachelorarbeit wahrscheinlich geschrieben. Mhm. Was war da das Thema?
Die Anbahnung diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland von 1948 bis 1965 war der Titel.
Das klingt ja so richtig nach Wissenschaft. So, also,
ja, ist zwar eine Geisteswissenschaft, aber irgendwie auch Wissenschaft.
Ich bin ja Kulturwissenschaftler, deswegen.
Ah, okay.
Ich nehm dich ernst.
Gut.
Okay, und jetzt hast du aber gesagt, jetzt geht es um Wissenschaftsgeschichte und ja. Das baut auf deinem Bachelor auf.
Das ist eine längere Geschichte.
Ja.
Als ich angefangen habe, meinen Bachelor zu studieren, hat die TU, die FU und die Uni Potsdam angekündigt, einen Masterstudiengang für Antisemitismusforschung einzurichten, der dann in 2 Jahren fertig sein soll. Aus diesen 2 Jahren wurden 3 Jahre. Aus diesen 3 Jahren wurden 4 Jahre. Und als ich dann mit meinem Bachelor fertig war, war dieser Studiengang immer noch nicht fertig. Dieser Studiengang fängt jetzt an. Ich bin jetzt seit 2 Jahren in meinem Master. Also ein bisschen zu spät für mich. Und an der TU ist das Zentrum für Antisemitismusforschung. Und die bieten da sehr, sehr viele Vorlesungen und sehr, sehr viele Seminare zu dem Thema an. Und das war das, was mir mein Bachelorstudium halt interessant bereitet, wo ich weiß, das interessiert mich, das würde ich gerne weitermachen oder das wollte ich damals weitermachen. Und habe deswegen mich an der TU umgeguckt, was ich da studieren könnte, damit ich an diesem Zentrum für Antisemitismusforschung viele Vorlesungen belegen kann. Mhm. Und deswegen, da gab es halt dann Urbanistik und Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik. Und dann dachte ich, dann nehme ich mal das, weil Wissenschaft und Technik klingt awesome.
Ich habe mich ja auch mit Wissenschaft und also mit Wissenschaftsgeschichte auseinandergesetzt, wahrscheinlich mit einem anderen Fokus als du. Also ich habe ja Medienkulturwissenschaft studiert, wo man ja letzten Endes immer zu dem Schluss kommt, dass die gesamte Geschichtsschreibung und Philosophie bisher immer die Medien vergessen hat. Mhm. Also wir konzentrieren uns dann auf die handschriftlichen Notizen so und sagen, guck mal da, was der mit der Hand geschrieben hat. Das ist sozusagen, da findet die eigentliche Wissenschaft statt und es gibt gar keine Ideen und Entwicklungen in dem Sinne, sondern es hat immer was mit Medien zu tun. Kannst du denn mal so zusammenfassen, was man sich unter Wissenschaftsgeschichte vorstellen kann? Also weil das, ich kann mir glaube ich was darunter vorstellen, aber ich glaube nicht unbedingt jeder, der jetzt zuhört. Oder greif einfach irgendeine Vorlesung mal raus oder so, weißt du, dass man das so anfassen kann irgendwie. Mhm. Fällt dir was? Du siehst gerade ganz ratlos aus.
Ja, in der mündlichen Prüfung mussten wir auch so, ja, was ist Technikgeschichte, was ist Wissenschaftsgeschichte, erklären Sie mal.
Ja, was hast du denn da erzählt?
Ich habe dann die Definition auswendig gelernt, die ich dann vorgetragen habe, die ich jetzt natürlich nicht mehr weiß. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, wissenschaftliche Entwicklungen, wissenschaftliche Erforschungen. Wie sind sie zustande gekommen? Wer ist beteiligt gewesen? Und wie wurden sie in der Gesellschaft angenommen?
Okay. Also, wenn du jetzt weiter forschen würdest in dem Feld, dann würdest du dir vielleicht eine eine Entwicklung heraussuchen. Wahrscheinlich eine, die schon eher zurückliegt, denke ich mal, dass er wahrscheinlich eher historisch arbeitet.
Ja, oder? Also man hat generell immer 30 Jahre, die Wissenschaft und Technikgeschichte liegt immer 30 Jahre zurück, aha, weil ja die, die nach...
Ich wollte jetzt hier keine Prüfung machen.
Nee. Ja. Nicht Nachrufe. Nachlässe. Die Nachlässe, ja, sind 30 Jahre geschlossen. Erst nach 30 Jahren kannst du da ran. Oder 27, irgendwie sowas.
Okay, sowas kenne ich
und
gar nicht.
Und deswegen kommt man erst dann an die Nachlässe ran und dann kann man erst das aufarbeiten. Also die Technik- und Wissenschaftsgeschichte ist jetzt irgendwo in den 80ern angelangt. Ah. Deswegen muss man sich was, was raussuchen, was ein bisschen länger her ist. Das letzte Thema, mit was ich mich beschäftigt hatte, waren oder sind spezifische Eiweißkörper, was ein Forschungsprojekt am Kaiser-Wilhelm-Institut war, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, was total spannend war, weil sie sich ein wissenschaftliches System rausgesucht haben, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es einfach eine Fälschung oder ein Irrtum war. Die wollten mit Hilfe von einem Bluttest rausfinden, dass verschiedene Menschen, Rassen, ich habe jetzt hier Quarz in die Luft gezeichnet, dass verschiedene Rassen unterschiedlich Eiweiße bilden. Das Blut von verschiedenen Rassen unterschiedliche Eiweiße bilden, damit man halt einen richtigen Test hat, um diese Rassenideologie auf tatsächlich wissenschaftlichen Füßen zu stellen. Vorher war es dann nur auf diesen Phänotyp bezogen, Nase, Augenfarbe, Haarfarbe, Größe. Und die haben, die Nazis haben selber gesehen, dass dieser Phänotyp halt, dass es nicht stimmt. Der Deutsche war halt nicht immer blond und der Jude hatte halt nicht immer eine große Nase. Mhm. Und da wurde halt mit großem Aufwand versucht, ein wissenschaftliches System oder eine wissenschaftliche Methode zu finden, um da halt irgendwie eine Grundlage zu finden. Und die haben sich dann an einem Test bedient, der seit 1900 ungefähr von einem Wissenschaftler propagiert wurde. Und der hat da irgendwie tausende Arbeiten und Aufsätze drüber verfasst und veröffentlicht und hatte in Deutschland einen sehr, sehr hohen Ruf, in Rest Europa nicht oder den Rest der Welt nicht so sehr. Und lustigerweise konnten seine Ergebnisse nicht reproduziert werden. Über 40 Jahre lang nicht. Und trotzdem haben die Wissenschaftler am Kaiser-Wilhelm-Institut diese Methode aufgegriffen, um diesen Test zu entwickeln. So. Und ich guck mir an, warum hat man an dieser Methode festgehalten, obwohl sie nicht reproduzierbar war. Das waren, also wenn man sich anguckt, wie die gemacht wurde, da waren halt ganz eindeutig methodische Fehler dabei und die hätten auffallen müssen. Das ist halt die Frage, warum wurde trotzdem die Autorität von diesen Menschen nicht irgendwie angetastet? Warum ist er selber nicht darauf gekommen, dass er seine Methode hinterfragt? Und so weiter und so fort. Das ist halt viel Quellenarbeit und das ist eigentlich sehr, sehr spannend.
Das heißt, dass ihr in der Wissenschaftsgeschichte dann wahrscheinlich aber auch oft aufzeigt, dass Wissenschaft eben nicht diese reine logikbasierte Wissenschaft ist, ne? Also so darum geht es ja oft. So.
Wissenschaftsgeschichte ist eine Geschichte der Irrwege.
Ja, genau.
Ja.
Also für mich war das so eine Offenbarung eigentlich im Studium, dass mir da halt die Augen aufgegangen sind, dass das, was ich eigentlich in der Schule gelernt hatte, dann ist der Wissenschaftler gekommen und der hat das entwickelt. Ne, da hat man so das Physik- und Chemiebuch, da werden dir immer so Characters vorgestellt und gesagt, was die alles entwickelt haben. Und wenn du da aber genauer hinguckst, stellst du fest, entweder es gab sowieso schon jemanden vor ihnen, Darwin ist auch so eine Nummer, wenn du da guckst, dann gab es ja auch schon Leute vor ihm, die ähnliche Sachen gemacht haben. Aber du stellst auch fest, dass die gar nicht so zielstrebig diese Theorien entwickelt haben, wie das immer vermittelt wird, sondern dass das eben oft Zufallsfunde sind, wo sie einfach drüber gestolpert sind oder auch genau das Gegenteil waren von dem, was sie eigentlich irgendwie erreichen wollten. Und für mich, mir tat das irgendwie auch gut, weil plötzlich dieses Genie, das einem immer so vermittelt wird, ja, also das sind nicht so viele Wissenschaftsgenies, wie wir es so da, und ich fand das erleichternd, dass diese ganze Wissenschaft auch sehr viel mit dem Zufall klingt jetzt so abwertend, aber ich nenne es jetzt mal Zufall und verdichte damit einfach viele, viele andere Sachen. Ne? Aber eben zum Beispiel sich auf eine offensichtlich eigentlich falsche These zu stützen, mhm. wo dann ja anscheinend so ein menschlicher Willenfaktor irgendwie reinkommt. Also mhm. anscheinend wollte man das ja glauben, dass das so ist. Mhm. Ne? Also so, und eigentlich würde man ja von Wissenschaftlern erwarten, dass Wollen und Glauben keine Rolle spielen. Ne?
Sollte man eigentlich.
Sollte man eigentlich, aber, nee, aber so ist es nicht. Ja?
Gerade was du gesagt hast, also gerade diese Verfehlungen machen das Fach auch so, entmystifizieren das Fach auch so. Weil, ja, wie du gesagt hast, eigentlich, dann kam halt das Genie und hat das erforscht oder entdeckt oder wie auch immer. Kennst du Otto von Guericke?
Der Name auf jeden Fall, ja.
Der ist bekannt mit den Magdeburger Halbkugeln. Der hat so zwei Metallhalbkugeln, ich glaube, durch Unterdruck aneinander gepresst und dann konnten zwei Pferde die nicht trennen, weil Unterdruck und so. Einer der berühmtesten Wissenschaftler Deutschlands, der frühen Wissenschaftler, ich glaube 18. Jahrhundert, 17., 18. Oh, hoffentlich hat mein Professor das nicht. Egal, der war auch berühmt dafür, dass er ein Einhornskelett gefunden hat. Und hat daraus dann gesagt, okay, das war eindeutig ein Einhorn, hier sind die Knochen, hat es dann so zusammengesetzt, hatte keine Hinterläufe, aber ein Horn aus Knochen. Das ist, in der Höhle Norddeutschland hat er ein Einhornskelett gefunden und war davon überzeugt, dass es ein Einhorn war.
Das erinnert mich.
Sowas, also wenn ich sowas lese, dann freue ich mich halt. Dann weiß ich ja genau, was ich richtig mache.
Das erinnert mich dran, also meine Tochter ist ja 5 und das ist ja so dieses magische Alter. Und wir sind ja zurzeit am Wochenende mal draußen in so einem kleinen Haus und im Garten buddeln wir. Und da im Garten hat der Vorbesitzer also wirklich alles vergraben, was bei 5 nicht auf dem Baum war. Da haben wir von Kohlebriketts über Dachziegel bis zu Autoreifen alles rausgeholt. Und das ist schon so ein Running Gag. Meine Frau buddelte da gerade so. Und letztens hat sie mir gesagt, ja, sie hat da so gegraben und sowas Gelbes gesehen, sowas Langes. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, das sind Strom- oder Gasleitungen, wenn das gelb ist. Das hat sie dann verstanden. Und dann hatten wir irgendwie so einen Scherz, dass sie sich wahrscheinlich dachte, es sei ein Einhorn. Jetzt jedenfalls grub sie da wieder und sagte, da ist was. Und ich sagte, das ist bestimmt wieder ein Einhorn. Und meine Tochter ist halt in so einem Alter, dass die dann einfach sagt, echt, kann ich das mal sehen? Ja, also aha. So. Und dann ein paar Tage später fuhr so ein LKW vorbei und da war ein Einhorn drauf. Und da hat meine Tochter gesagt, guck mal, ein Einhorntransporter. So, also ich finde das total beneidenswert noch. Mhm. So. Das ist so, guck mal, ein Einhorntransport. Ne? Das ist total klar. Und sie hat noch nie ein Einhorn gesehen, also noch nie im Leben. Aber die existieren einfach faktisch für sie. Und sie sieht die auch ständig, aber sie sind halt immer leicht versteckt, ja, ne? Im Einhorntransporter.
Natürlich, verstehe. Ja.
Deswegen habe ich da vollstes Verständnis für, dass er ein Pferd gefunden hat, dem ein oder zwei Beine fehlt, dass ein Einhorn vorne dran hat.
Als ich ungefähr 7 oder 8 war, da habe ich die Ferien immer in Österreich verbracht bei meiner Familie. Und da haben wir dann, mein Bruder, meine Cousine und ich haben dann gegraben, also einen Erdhaufen. Und dann haben wir plötzlich Knochen gefunden. Und wir waren halt fest davon überzeugt, dass es Dino-Knochen sein muss. Weil, ne, man ist ja in dem Alter, wo Dinos extra, wo man alles über Dinosaurier weiß. Ja. Und wir sind auch uns dann drauf eingekommen, dass es ein Oberschenkelknochen war von einem Pflanzenfresser, wahrscheinlich Triceratops. So.
Wow, das ist bestimmt, ja.
Und dann sind wir mit diesem Knochen halt zu den Eltern und waren so aufgeregt, wir haben Dino-Knochen gefunden. Und dann haben sie erzählt, dass es da war, wo mein Onkel vor 2 Jahren das tote Schwein begraben hat.
Oh.
Mein Onkel war Biobauer, ist Biobauer. Und das war sehr ernüchternd, weil wir dachten halt, dass wir irgendwie große Ausgrabungen gemacht haben und einen Dinosaurierknochen gefunden hätten.
Von ich meine, immerhin, ihr habt ein Bioschwein gefunden. Also.
Ja.
Nee, die einzige, also ich habe auch eine Knochengeschichte, die ist, glaube ich, nicht so, ich weiß gar nicht, wie die ist, bin ja auf dem Sophienkirchhof groß geworden, in Berlin-Mitte, an der Sophienkirche, und da haben wir auch immer gebuddelt und im Sandkasten ganz tief unten waren auch Knochen. Da das aber ein Kirchenhof ist, ist das sowas, wo ich so irgendwie dann denke, vielleicht solltest du dich einfach nicht daran zurückerinnern.
Ja.
an die Stelle, ja. Ja, so ist es, Lebenszyklus. Okay, das heißt, jetzt verstehe ich aber schon ein bisschen, wie du deine Studienrichtung zusammengebracht hast, weil du dich ja anscheinend wenn du dich mit Wissenschaftsgeschichte beziehst, die sich auf Rassentheorie bezieht.
Ja.
Ja, ich krieg's zusammen. Und Politik und Judaistik, nennt man das Judaistik?
Es kommt drauf an, wo du studierst, Judaistik, jüdische Studien.
Okay, ist der richtige Begriff, genau. Politik, Judaistik und dann Wissenschaftsgeschichte, dann ergibt es einen ziemlich guten Bogen. Ja, das kriege ich auch gut zusammen. Was war der Anlass für Judaistik? Hast du einen persönlichen Anlass oder wirklich Interesse?
Jetzt ist es peinlich. Ich bin von der Schule gekommen und hatte ein ganz gutes Abi in der Tasche und dachte, ach, mit einem Einser-Abi, da wirst du überall angenommen.
Ja.
Und wusste aber noch nicht genau, was ich studieren sollte und habe mich dann an so 8 verschiedenen Unis beworben und überall für was anderes. Und dann kam halt eine Absage nach der anderen rein. Alles Absagen. Und die kleine Lilly irgendwie hochnäsig von der Schule gekommen als eine der Besten und erstmal gleich auf die Schnauze gefallen. Und dann in Potsdam hatte ich mich für einen Zweifach-Bachelor Politik und Soziologie beworben und wurde dann im ersten Mal für Soziologie angenommen und nicht für Politik. Und ich dachte, nee, Soziologie ist ja nur mein Nebenfach, das will ich eigentlich nicht, lehne ich mal ab. Lieber dann nicht studieren als das.
Jetzt lehne ich mal was ab.
Genau. Und dann bin ich im Nachrückverfahren aber für Politik reingekommen. Dann war aber mein Soziologieplatz wieder weg. Und ich musste was NC-freies aussuchen. Und da war angeboten Mathematik, Physik, Gräzistik, Religionswissenschaften und Judaistik. Und ich habe mir das angeguckt. Judaistik? Hab online geguckt, was da so gelehrt wird. Ah, okay, auch viel deutsche Geschichte. Interessiert mich. Hat mich schon immer interessiert. Ich war, als ich 10 war, sind meine Eltern mit mir das erste Mal in eine Gedenkstätte gefahren und haben das so irgendwie mit mir angefangen aufzuarbeiten.
Mhm.
Und seitdem habe ich irgendwie jede Doku im Fernsehen, die sich um das Thema gedreht hat, irgendwie mitgenommen. Und dann dachte ich, naja, klingt ja ganz gut. Hebräisch ist bestimmt auch eine lustige Sprache, wenn man es dann kann. Versuch's du mal. Und was sich so als Notlösung irgendwie, was als Notlösung angefangen hat, hat sich irgendwie als Lieblingsfach herauskristallisiert. Ich hatte noch überlegt, ob ich doch das Hauptfach wechsle, aber hatte dann so diesen Impuls, wenn du was anfängst, dann führst du es auch zu Ende.
Sehr schön, ja.
Was dann dazu geführt hat, dass ich in Judaistik keinen Master machen durfte.
Ja.
Was mich dann wieder so ein bisschen, wo ich dann wieder dachte, ach Mensch, weil ich Politik fand ich halt, also Politikwissenschaften war alles andere als das, was ich, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich habe mich dann halt sehr auf das Nebenfach konzentriert. Ja. Und deswegen bin ich zu Judaistik gekommen. Und ich bin da sehr froh drüber, weil jetzt kann ich zwar nicht mehr so viel an der Uni dazu machen, aber lies halt viel in der Freizeit darüber. Ja.
Ja. Ich habe sozusagen fast ein bisschen ähnliche Geschichte, nicht mit Judaistik, aber mit dem Judentum sozusagen. Ich habe erzählt, ich bin in Berlin-Mitte groß geworden. Und da hat in der großen Hamburger doch die nach der Wende die jüdische Grundschule eröffnet.
Mhm.
Genau, in der großen Hamburger. Und mein Bruder, der ist 8 Jahre jünger als ich, der ist damals gerade eingeschult worden. Und als die Schule eröffnet wurde, war das ja, ich muss mal kurz nachrechnen, das muss so halt in den frühen 90ern gewesen sein. Und da haben die nebenan in der Sophiengemeinde gefragt, ob nicht auch nicht-jüdische Schüler kommen wollen, weil sie auch einfach die Schule füllen wollten. Und ich war da so mit an der Sophiengemeinde dran. Ich war ja, das habe ich ja gerade im Picknick am Wegesrand Podcast mit Gregor Sedlak erzählt. Ich bin ja selber Atheist, aber war ja 9 Jahre da auch im Konfirmationsunterricht. Und dann haben wir meinen Bruder dahin gegeben, weil meine Mutter eh wollte, dass nicht unbedingt so auf die staatliche Schule, weil sie da selber nicht so die schönsten Erfahrungen gemacht hatte. Und das war für uns natürlich so ein Kulturschock ist das falsche Wort.
Clash?
Kulturclash. So, einfach total spannend, weil man dann plötzlich natürlich in so einer jüdischen Gemeinde mit aufgenommen wird, aber auch nicht. Also das war so beides. Es war, also wir haben natürlich schon auch gemerkt, dass wir nicht Juden waren. Also das merkst du dann, wenn dann so Elternabend ist und so, dann wenn so Diskussionen sind, dass es so ein sehr starker Zusammenhalt gab. Also das waren vor allen Dingen so Zugewanderte, also viele so russische Familien, die irgendwie so eingewandert waren. Ich habe sie als unglaublich selbstironisch lustig wahrgenommen. Mhm. Ich weiß noch, also es wirklich die allerlustigste Szene war in einem Elternabend. Da ging es darum, dass ein Schulfest geplant werden sollte und es ging ums Essen. Und dann meinte einer, ja, dann müssen wir auch irgendwie Wodka mitbringen. Und dann meinte ich, ja, sag mal, ist Wodka eigentlich koscher? Und dann dachte ich mir, ja, da ist ja kein Schwein drin. Und dann lachten die alle und das hatte was total Befreiendes. Mhm. Also so, weil ich dachte so, ach so, das ist gar kein Tabuthema irgendwie. Ne? Das ist, weil so. Also das fand ich schon sehr toll. Mein Bruder hat damals auch Hebräisch gelernt. Interessant war halt Geschichtsunterricht, weil in der jüdischen Schule ja nochmal aus einer anderen Perspektive der Unterricht, eben nicht aus der deutschen Perspektive, sondern aus einer jüdisch-deutschen Perspektive Geschichtsunterricht. Das ist ja völlig anders fokussiert, ja, wo du auch mitbekommst, dass es gibt halt keine objektive Geschichte, sondern es ist halt immer eine subjektive Geschichte, die erzählt wird. Und mein Bruder war da 6 Jahre und dann hatten die aber die Schule irgendwie umstrukturiert und es gibt noch eine, glaube ich, in Wannsee oder so. Und er hatte dann in Wannsee oder irgendwo da ganz weit draußen Heerstraße da hinten irgendwie zur Schule gehen, sondern haben wir das irgendwie abgebrochen. Aber das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, auch wenn es für mich nur so peripher war. Und das Tolle war, wir konnten auch so schräg über den Hof, also wir konnten so von zu Hause auf den Schulhof gucken. Ich glaube, das fand mein Bruder wahrscheinlich blöd. Naja, genau, also das war sozusagen auch aber so reingerutscht irgendwie, ne? so über Zufall. Und bin ich irgendwie dankbar für die Erinnerung. Ja. Genau. Okay, das hätte sein können, dass du sagst, ich bin zugezogen hier. Ich bin eigentlich.
Ich bin aus einer klassisch katholischen Familie. Also mein Vater ist evangelisch inzwischen ausgetreten, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Und er musste bei der kirchlichen Trauung unterschreiben, dass eventuelle Kinder katholisch erzogen werden. Weil sonst hätte der Pfarrer die beiden nicht getraut. Und dieses Versprechen wurde eingehalten. Ich wurde katholisch erzogen. Ich war, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich auf eine staatliche Schule komme. Ich bin in der Köln groß geworden. Da waren die staatlichen Schulen, hatten nicht so einen guten Ruf. Haben sie, glaube ich, immer noch nicht.
Haben sie immer noch nicht. Ich kenne jemanden, der auf der Rüttli-Schule arbeitet.
Ja, aber die ist ja inzwischen gut. Die hat ja das Modellprojekt inzwischen geworden.
Der ist Teil des Modellprojekts, glaube ich. Ja.
Und deswegen bin ich dann auch auf eine katholische Grundschule gegangen, bin dann auf eine katholische Oberschule gegangen und war, warte mal, 8 Jahre lang Ministrantin.
Wow.
Ja, ich bin Atheistin übrigens.
Ja, wie gesagt, ich habe 9 Jahre Konfirmation und ich würde mich genau sozusagen als christlich gebildeten Atheisten bezeichnen. Mhm. Genau. Bist du getauft dann?
Ja, genau.
Nee, ich nicht.
Ich habe auch lustigerweise, ich dachte ja, wenn ich in meinem Studium ganz viel Bibel lesen muss, was ich dann machen musste, dann werde ich vielleicht irgendwie nochmal in meinem Atheismus erschüttert oder so. Ich gehöre zu den wenigen, die Bibel durchgelesen haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass viel mehr Christen die Bibel lesen sollten, so, weil man stößt da auf einiges, was sehr auffällig ist. Also
ich glaube, ich sollte mal Gregor und dich zusammenbringen. Also ich habe ja in der letzten Folge Picknick am Wegesrand war schwarz-blond bei uns. Und Gregor hat eigentlich schon, das war schon ein paar Wochen vorher, da war ich mit ihm essen und da kamen wir, genau, da waren wir in einem Restaurant essen, das oder sind dran vorbeigelaufen, das aussieht wie das in eine Kirche drin ist, genau. Und da machte er so eine Bemerkung über die Kirche, dass er Mitglied ist. Mhm. Und das passte für mich über. Ich weiß nicht, kennst du Gregor Sedlak? Mhm. So, okay. Und wenn du Gregor Sedlak kennen würdest, würdest du sagen, so, was? Und dann, Gregor kann sehr lange, sehr, sehr lange Vorträge halten. Und dann fing Gregor Sedlak mit einem sehr langen Vortrag über die katholische Kirche an. Und das Besondere bei Gregor ist, dass er immer alles mit Fakten belegen kann, mit sehr vielen Fakten. Und plötzlich redeten wir also eigentlich so zufällig in diesem Podcast eine Stunde lang über Kirche.
Okay.
Schwarz-Blond fragte dann danach so, warum haben wir jetzt eigentlich eine Stunde lang über Kirche geredet? Das war aber sehr spannend und Schwarz-Blond war auch irgendwie auf einer Klosterschule oder irgendwie sowas und war also auch sehr, sehr indoktriniert, also nicht indoktriniert, also sehr, sehr sozusagen katholisch gebildet, aber auf extrem ablehnende Haltung, so hatte ich das Gefühl. Ich ja hier so Berliner Protestantismus und ich hatte die Geschichte erzählt, wie ich eine Kirche angezündet habe. Das kann man dann nachhören, ja, die Sophienkirche. Und Gregor sehr aufgeschlossen gegenüber der Kirche, was irgendwie spannend war. Und erzählte dann so Theorien von Kirchtürme waren früher die Router zu Gott und irgendwie so. Genau, das war spannend, aber da du sozusagen ja anscheinend eine ähnliche Haltung wie ich einnimmst, aber auch katholisch, vielleicht sollte ich euch da nochmal irgendwie miteinander drüber sprechen lassen. Ja, spannend. Das ist aber, also ich merke, dass das Interessante ist, irgendwie ist es immer ein bisschen komisch, über Kirche zu reden. Aber wenn man dann mit Leuten anfängt, merkt man, dass wir dann doch ein sehr christlich geprägtes Land sind, weil irgendwie dann die meisten dann doch so eine Geschichte haben mit irgendwie getauft oder was mit den Eltern. Und irgendwie haben sich, glaube ich, die meisten in ihrem Leben schon mit dem Thema Kirche auseinandergesetzt. Und wenn sie Atheisten waren. Ja. Also, bei uns gab es halt auch viel als Thema irgendwie. Aber es war jetzt auch nicht negativ belastet. So. Genau. Ja, sehr interessant. Dann lass uns mal das Thema wechseln. Ja. Ich habe ja auch ich schicke ja vorher immer so eine Mail, so ja, erzähl mal noch so ein bisschen was aus deinem Leben, damit ich ein paar Stichpunkte habe. Mhm. Und du hast gesagt, dass du bis vor kurzem bei ARD-Text gearbeitet hast, genau. Oder für ARD-Text. Das heißt für den Videotext?
Für den Videotext.
Für den Videotext. Ja. Erzähl mal bitte, was hast du denn da gemacht? Das finde ich ganz toll.
Ich war bei den Programmdaten und habe der war für die Nummern zuständig, die ab 300 kommen. Also diese Programmübersicht, was am Tag läuft, was morgen läuft, was im Tatort vorkommt, welche Themen bei den Tagesthemen sind. Und habe dann den Datensatz, die ich irgendwie zugemeldet hatte oder die ich aus dem Internet bekommen habe, habe ich dann halt auf die 30 Zeilen runtergekürzt und umgeschrieben. Und ja, das so fässt sich das zusammen.
Genau, du findest es wahrscheinlich total langweilig, nehme ich mal an. Als ich das so gelesen habe, dachte ich so, boah, Videotext. Videotext hat mich erstmal noch mal so an Kindheit erinnert, weil in der Kindheit war das schon echt was Besonderes für mich. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, überhaupt einen Fernseher zu haben, der das kann. Und das war ja früher ja schon so ein, das hat man ja auch wirklich gelesen. Also ich kann mich noch erinnern wirklich an mal alle Seiten Videotext durchgehen. Und da gab es zum Beispiel, es gab so manchmal Rätselseiten mit diesem Fragezeichenknopf. Kennst du den noch?
Ich glaube, die gibt es nicht mehr.
Ja, genau. Also es gab früher zumindest auf der Fernbedienung so eine Fragezeichentaste. Da gab es einige Videotextseiten, wo es sozusagen geschwärzten Text gab. Und dann stand da ein Rätsel.
Und dann
konntest du die Fragezeichentaste drücken und dann wurde es ja, boah, Magie. Ja, das war halt so interaktiv.
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, heutzutage würde ich sagen, ja, okay, irgendwie Schriftart.
Klar.
Ne? Aber das war irgendwie toll. Und es gab auch immer so Kinderseiten so ein bisschen. Ich weiß noch, die habe ich wirklich, lange Zeit habe ich die wirklich dann immer so, wusste ich immer, wann die neueste Version rauskam davon. Und als das so mit den Computern losging und so die ersten Videokarten gab, also dass man Fernsehen am Computer gucken konnte, das war ja auch mal so der heiße Scheiß.
Das war richtig krass.
Ne? Ja. Und dann, wenn man Karten hatte, die Videotext konnten und die alle Videotextseiten im Hintergrund gespeichert hatten. Weil die Videotextseiten werden ja immer kontinuierlich geschickt. Ne? Also früher zumindest war das irgendwie so über die oberste Bildzeile oder sowas. Ich glaube, so ganz oben gab es so eine Zeile, die, wahrscheinlich erzähle ich jetzt Quatsch, aber irgendwie so mit dem Bildsignal wurde die mitgesendet. Das heißt, man konnte halt nicht einfach eine Seite anwählen und dann war die sofort da, sondern musste halt warten, bis die Seite kam, die man gucken konnte.
Und das hat echt lange gedauert.
Ja. Und wenn du Glück hattest, hattest du schon einen Fernseher, der die Seite vorher und nachher noch gespeichert hat.
Rollseiten.
Genau. Diese Fernsehkarten für den Computer, die hatten das dann als Feature, dass sie halt eben nicht nur das Fernsehsignal anzeigen, sondern auch das machen konnten. Und das war ja so ein bisschen in dieser Übergangsphase zu dem Internet, wie wir es heute kennen. Du kriegst wirklich nicht zu wenig Informationen. Und damals war das noch so, da war so dieses in fast Sekundenschnelle sich informieren, das war halt noch nicht ganz so in unser Blut übergegangen. Und deswegen hat Videotext hat irgendwie sowas, ich weiß nicht, sowas Retrofuturistisches oder so. Ich finde auch, das sieht immer noch so aus, wie so haben wir uns mal Zukunft vorgestellt. Weißt du, so diese großen Pixel und so. Jetzt als du eben gesagt hast, Seite 300, dachte ich so, krass, ja stimmt, Seite 301 bis 3 waren, glaube ich, immer der aktuelle Tag.
Ja, genau.
Ne? Krass, das hat sich echt noch, echt noch 105, Seite 150 war Video, Untertitel.
Ja, ist auch immer noch so.
Genau, ist Untertitel. Tatort hat immer Untertitel. Tagesschau auch. Kannst du mir zum Beispiel sagen, ich glaube, die Tagesschau hat Untertitel und ich habe mich immer gefragt, wird der live getippt oder ist der schon vorproduziert?
Für die Live-Sendung wird auch live untertitelt. Das wird nicht getippt, das wird eingesprochen. Da haben wir ganz, ganz tolle Menschen da, die dann vor dem Mikrofon stehen und laut mechanisch vor sich hin deutlich sprechen, damit sie das dann auf die Länge des Bildes runterkürzen können. Das ist eine hochkomplizierte Gehirnleistung. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass sie wieder irgendwas live implantiert, dann denke ich mir so, boah, krass.
Okay, das musst du mir jetzt nochmal kurz erklären. Also die Tagesschau läuft. Mhm. Da sitzt jemand, ein Moderator, sitzt live vor der Kamera, liest gerade vom Teleprompter wahrscheinlich seinen Text ab. Und was macht jetzt die Teletextredaktion?
Die Teletextredaktion sitzt meistens an einem ganz anderen Ort, guckt sich das live an. Und wie Simultanübersetzung.
Ja, okay.
Und spricht es in eine sehr ausgeklügelte Sprachsoftware ein, die das dann auf dem Bildschirm quasi darstellt, was der Mensch gesprochen hat. Und meistens wird dann einfach nur auf Enter gedrückt und dann wird es gesendet. Deswegen hast du bei Untertiteln, bei Tagesschau immer so eine Verzögerung von so 10 Sekunden.
Genau, das ist mir nämlich aufgefallen. Ja. Es ist mir aufgefallen, dass es die Verzögerung gibt und mir ist auch aufgefallen, dass es manchmal einfach Fehler gibt.
Ja.
So, die ich mir halt damit erklärt habe, dass das irgendwie live passiert, genau. Weil anders kann das ja auch nicht sein, weil man der Tagesschau ja anmerkt, dass die manchmal in der letzten Minute erst sozusagen fertig gemacht ist.
Das ist auch sehr lustig, wenn irgendwelche Sportgroßereignisse sind. Fußball-WM war ja vor kurzem.
Ja.
Da saßen die dann wochenlang vor dem Rechner und haben der Sprachsoftware beigebracht, wie Spielernamen ausgesprochen werden.
So, okay.
Weil man muss ja dann, wenn man den Spielernamen spricht, dann muss die Software ja auch genau den Namen quasi dann schreiben und nicht, wie es gesprochen wird, sondern wie es dann geschrieben wird.
Okay, wenn du dann so, also sagen wir mal.
Bei Suarez würden sie halt mit hinten mit SS schreiben. Ja. Doppel-S schreiben und nicht mit Z zum Beispiel oder sowas. Das ist,
abgefahren. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass man sowas tippt, weil eigentlich das ja, es gibt ja Leute, die sowas ziemlich gut können.
Ja, so. Aber tippen ist trotzdem noch zu langsam, deswegen wird es gesprochen.
Tatsache, also ich habe, als ich hier noch die Popcorn-Piraten gemacht habe, da gibt es einen Pirat, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der immer wenn ich mich nicht recht irre, das ist doch ein Filmzitat, wenn ich mich nicht irre, so heißt es eigentlich, das war ein Filmzitat, oder? Der immer live tippt, also die, damit man das lesen kann, und der ist relativ bekannt dafür bei den Piraten, dass er das macht. Bei jeder Konferenz sitzt er halt da und tippt das immer in einer Affengeschwindigkeit herunter, so ein Protokoll. Mhm. Genau, der protokolliert die immer. Und deswegen dachte ich jetzt, okay, die haben da auch so Tippwunder irgendwie
sitzen. Tippt der wirklich wörtlich mit oder macht der Steno?
Es ist, also du kannst es dann schon lesen. Mhm. Also es kommt leicht, du kriegst halt live mit ein bisschen Verzögerung, aber live schon was halbwegs Lesbares raus. Später wird es immer nochmal aufgearbeitet, aber es ist gut genug, um dem irgendwie zu folgen. Aber klar, das macht natürlich Sinn, obwohl das natürlich, also was du erzählst, aber es ist auch irgendwie abgefahren, dass jemand liest vom Teleprompter ab, spricht das und jemand anders hört den, der liest ja dann anscheinend nicht denselben Text, sondern hört den, was der sagt, zieht das einmal durch sein Gehirn durch, komprimiert das und spricht das nochmal rein, damit eine Software das dann...
Also vielleicht bekommen sie die Moderationstexte schon vorher zugeschickt.
Um auch vorbereitet zu sein, ja.
Aber zum Beispiel beim Fußball ist es halt so, da gibt es ja keine Moderationstexte. Ja. Wenn da jemand einen Ball bekommt, dann wird halt das genauso gemacht.
Das ist ja ist super spannend. Ich sehe schon nicht, ich habe das nächste Forschungsthema irgendwie.
Aber das Ding ist halt, dass nicht nur die Moderationstexte untertitelt werden, sondern ja auch die Beiträge.
Und die sind aber schon vorher. Und
die Beiträge sind ja schon vorher produziert.
Ja.
Aber manchmal siehst du, dass die wirklich kurz vor knapp fertiggestellt worden sind.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann nochmal der ganze Text quasi abgetippt wird und dann den Leuten bei den Untertiteln zugeschickt wird.
Ja.
Also ich da, das,
ach so, ich
zumindest
hätte...
wirkt es, also wenn ich an dem Raum vorbeigehe, wo sonst die Untertitel gemacht werden, wirkt es immer so, als wäre das wirklich so, die gucken das Ding an und sprechen dann ein.
Ah ja, ich dachte, dass sozusagen wenigstens da das mit dem Beitrag schon abgegeben wird, aber wahrscheinlich war da meine Erwartungshaltung zu hoch an die Untertitel. Also ich dachte sozusagen, ein vorproduzierter Beitrag, da wird dann...
Ich erzähle jetzt hier nicht den ganzen, nicht kompletten Müll. Falls doch, entschuldigt bitte, lieber RBB.
Ja,
ich mag euch ganz doll.
Ich habe ja auch schon beim Fernsehen gearbeitet. Also ich habe ja bei Sat.1 gearbeitet und eigentlich weiß ich selber, dass für diese Live-Sendung, es gab einen Fahrer für die Live-Sendung, die Sendung, Beiträge wurden fertig geschnitten in Hallensee und das Sendestudio war in Adlershof.
Mhm.
Und das war manchmal wirklich auf die Minute, dass die Kassetten noch rechtzeitig von Hallensee nach Adlershof gebracht wurden. Deswegen, da hätte sowas auch nicht geklappt. Ich muss prinzipiell sagen, dass das halt was ist, was die Öffentlich-Rechtlichen deutlich besser machen als die Privaten, so mit Untertiteln umgehen. Und was mich bis heute immer wundert, ist, dass bei Filmen fast nie die Untertitel mit, also bei so, sagen wir mal, klassischen Spielfilmen, ist es relativ selten, dass Untertitel mitgeschickt werden. Das ist ja immer extra angekündigt, meistens nur, wenn öffentlich-rechtliche Sender. Und ich denke mal so, auf jeder DVD sind irgendwelche Untertitel dabei und verstehe das dann immer nicht, warum die nicht mitgesendet werden. Ich nehme an, es sind irgendwelche komischen Lizenzprobleme.
Wahrscheinlich irgendwas mit Rechten. Oh,
genau, weil das man nicht die Untertitel-Lizenz für 10 Euro mehr gekauft hat oder irgendwie sowas.
Nehme ich mal an, ja.
Ja, und dann wundert man sich immer, dass die Leute die Sachen lieber runterladen, weil da kriegen sie es dann in 3 Sprachen und 5 Untertitelfassungen. Gibt es noch irgendwas Spezielles? Also war die Datenmaske, mit der du bearbeitet hast, ich nehme an, die sah nicht so toll videotextig aus, sondern wahrscheinlich so eine langweilige Windows-Software oder irgendwie sowas?
Das, wir hatten, während ich da war, hatten wir einen Wechsel vom CMS, was für mich es deutlich angenehmer gemacht hat, weil es deutlich übersichtlicher wurde. Vorher war es dann wirklich nur so ein Baumfunktion Ding, was total unübersichtlich war und was auch nicht, also wo man sich wirklich lange einarbeiten wollte. Also sie haben auch gesagt, sie suchen keine Aushilfe, sie suchen Leute, die bleiben. Ich kann auch verstehen, warum. Es hat eine Weile gedauert, bis ich damit arbeiten konnte. Leider sieht es nicht aus wie der Videotext. Ganz früh, als es angefangen hat, sah es so aus, gab es auch extra Tastaturen davon für den Videotext, wo dann wirklich die einzelnen Videotextfarben auf der Tastatur zu sehen waren, die man dann wirklich dann antippen konnte.
Ja. Gibt es die noch, die Tastaturen? Weißt du das?
Wir haben im ganzen Haus noch 2 solcher Tastaturen.
Okay.
Und der Chef hat sie letztens von uns ausgeborgt, weil er die unbedingt mal wieder haben wollte und vorzeigen wollte und so. Ja. Das sind recht Raritäten.
Ja.
Die sehen total lustig aus.
Ja, ich glaube, ich werde mich mal einladen. Ich werde schon richtig hibbelig irgendwie. Ist ja ganz, ganz spannend. Kennst du, das läuft aber, glaube ich, eher auf dem Privaten. Es gibt ja auch so Videotext-Chat, habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen. Das gibt es in der ARD, nehme ich an, nicht, oder?
Nee, das ist ja auch nur eine Abzocke.
Ja, nur um nochmal nachzufragen, da geben Leute Geld dafür aus, dass ihre Chatnachrichten im Fernsehen laufen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Und dann zahlt er irgendwie 1 Euro pro Nachricht.
1 Euro pro Nachricht, ja. Es gibt Ex-Leute, die angestellt sind, die da in diesen Text was reinschreiben. Und wenn niemand was reinschreibt, dann wird auch niemand anderes, der draußen ist, irgendwie aufgefordert, da was zuzuschreiben. Deswegen werden da Leute engagiert, die dann in diesen Videotext schreiben. Und dadurch werden andere draußen animiert, die 1 Euro pro Nachricht zu zahlen.
Also ich muss zugeben, da habe ich kurz an unserer Jugend gezweifelt, weil ich dachte, kommt, jetzt ist das Netz da.
Ja, aber das war ja zu einer Zeit groß, wo nicht jeder Internet hatte und wo sie so Partnerbörsen und so nicht gab. Und da, wenn man halt einsam war, dann hat man halt da die SMS.
Aber du kannst doch darüber gar keine, konnte man denn darüber irgendwie Kontaktdaten austauschen? Ich meine, du kannst ja nicht schreiben, hier ruf mich an und dann dein Telefonnummer posten. Nee,
da wurde einfach nur so gesagt, ja, hallo Biene 77, schön, dass du auch da bist, freut mich, ich koche gerade Mittagessen.
Gab es da auch mal eine Nachricht von die Lilly?
Nein, noch nie. Nee, ich habe auch noch nie an so einem Gewinnspiel teilgenommen oder so.
Ich habe schon bei Big Brother angerufen.
Ah, okay.
Das ist aber auch wirklich lange her.
Ich habe keine einzige Folge Big Brother jemals in meinem Leben gesehen. Habe ich was verpasst? Es ist ja gerade wieder irgendwas, irgendwie nicht auf RTL 2, was ich nicht verstanden habe, sondern auf Sat 1. Weil ich dachte immer, RTL 2 und Sat 1 sind so komplett unterschiedlich getrennte Konzerne.
Sind sie auch.
Aber ich dachte immer, dass die Rechte für Big Brother bei RTL 2 liegen.
Also erstmal zur Frage, hast du was verpasst? Ich habe ja als Kulturwissenschaftler die Ausrede, ich kann mir wirklich alles angucken und immer sagen, es ist für die Wissenschaft. Ja. Als Medienkulturwissenschaftler, ne? Sagst du mir, ja, ich gucke mir das mal, vielleicht ist das ein Thema. Ich mache das aber wirklich, dass ich, wenn Dinge so einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen und man ständig davon hört, schaue ich mir die irgendwie an, weil mich schon interessiert, worüber sich viele Menschen unterhalten und dann wenigstens mal gucken, ist da irgendwie was dran oder nicht. Und ich weiß zum Beispiel, also ich habe schon auch Dschungelcamp mal geguckt.
Ich weiß Schelte und so und Schande über mein Haupt und sowas. Ich gucke liebend gerne Dschungelcamp. Ich finde, das ist total unterhaltsames Fernsehen. Ich kenne die Menschen nicht, die da drin sind, aber es ist von wegen bla und selbstironisch, keine Ahnung. Ich finde es nicht wirklich selbstironisch, aber es ist halt einfach lustig. Es ist eine gute Unterhaltung.
Also ich habe es auch schon geguckt und ich habe die erste Staffel Big Brother habe ich wirklich geguckt. Und das war damals schon was Besonderes einfach. Mhm. Also ich meine, da kannte man das ja noch nicht, dass Menschen sich nackig machen, so live im Fernsehen. Und damals hatte das ja auch noch so einen experimentellen Charakter. Da gab es ja dann so komische Versuche, dass es auch im Internet 24 Stunden Kameras gab, die man irgendwie bezahlen konnte. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen. Das war damals ja aber auch noch, das muss ja 2000 gewesen sein oder so.
2000 war das, ja. Ne?
Das ist schon mächtig lange her.
99, vielleicht schon 99.
Ja, da war auch das Internet ja, da war ja so die kurz vorm ersten Internet-Crash und da war das Internet ja schon sehr verbreitet, aber nicht in dieser heutigen Normalität. Ja. Ne? Es hatte immer noch so was Besonderes. Und Big Brother, ich glaube, das muss man sich jetzt nicht mehr angucken. Ich glaube, damals wäre das spannend gewesen irgendwie. Und jetzt läuft irgendwie, sehe ich nur auf Twitter, irgendwie Promi Big Brother. Und
ja, irgendwie Ronald Barnabas Schild ist da drin. Das habe ich mitbekommen.
Wer ist das denn?
Das ist
dieser Politiker?
Das
nee.
Das ist Richter Gnadenlos. Das ist der Typ, der in Hamburg
die ganze Zeit, ne?
Der mit dem Koks.
Ah. Nee, ich habe nur, da ist irgendwie, was war mit Effenberg?
Das weiß ich nicht. Er oder sie?
Ich glaube, sie.
Oh Gott.
Also, da sieht man mal, wie viel man mitbekommt. Ja. Wenn man sieht auf Twitter, es läuft irgendwie Promi Big Brother. Ich
und der Wendler ist noch dabei, das habe ich auch noch mitbekommen.
Der Wendler, der ja auch im Dschungelcamp war und eine ganz große Figur da gemacht hat. Ja, das,
eindeutig.
Das war schon wirklich. Ich fand den, das war aber gut, dass er da drin und nicht drin war. War eine gute Projektionsfläche. Ich gucke mir schon gerne so Sachen irgendwie an. Also ich habe auch, glaube ich, mal eine Staffel der Bachelor geguckt, aber muss jetzt nicht noch eine zweite gucken. Mhm. Irgendwie so Prinzip begriffen, ist mir auch echt zu sexistisch so. Also ich finde das wirklich, finde das schon ganz schön gnadenlos. Das Format auch Bauer sucht Frau mal angeguckt. Mhm. Aber meistens wiederholen die sich ja dann auch die Formate.
Ich weiß, dass die erste, jetzt gibt es ja auch schon ewig Bauer sucht Frau, also zumindest vom Gefühl her, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die ersten Staffeln wirklich noch ernst gemeint waren und nicht so ins Lächerliche gezogen wurden. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich habe es jetzt auch seit 3 Jahren nicht mehr geguckt, aber als ich das letzte Mal das geguckt habe, hatte ich das Gefühl, dass extra Protagonisten ausgesucht werden, über die man sich lächerlich machen kann. Dieses klassische Nachmittags-RTL-Pro-7-Format, ne, so Unterschichten-Ding. Und sowas finde ich eklig, da fühle ich mich nicht dabei wohl, dem zuzugucken. Ja. Und bei der ersten oder zweiten Staffel war da so ein Pärchen, was dann wirklich geheiratet hat, was auch jetzt immer noch zusammen ist und wo man auch richtig sich für die beiden gefreut hat. Und zwischen sind halt nur so irgendwelche Loser, wo man sich dann halt irgendwie einen runterholen kann, dass es anderen noch schlechter geht als einem selber. Und das finde ich halt schade und seitdem habe ich es auch nicht mehr gesehen.
Also ich habe so die Beobachtung gemacht, dass eigentlich egal welches Fernsehformat du hast, es muss in seiner Logik, in seiner Aufmerksamkeitslogik immer härter werden. Also eigentlich sämtliche Shows, wenn du die anguckst, werden irgendwie immer härter von Staffel zu Staffel. Und wenn du natürlich eine Kuppelshow hast, was soll daran härter werden, wenn es ernst gemeint eine Verkupplungsshow ist irgendwie? Das kann nur auf Kosten dann der Protagonisten. Jetzt hält sich mein Mitleid auch in Grenzen, muss ich sagen.
Ja, natürlich. Ja?
Also wer bei Bauer sucht Frau mitmacht, kann jetzt nicht sagen, er wusste nicht, worum es geht.
Wobei, es gibt nicht bei dieses andere Format Schwiegertochter gesucht. Mhm. Da gibt es eine, die immer wieder auftaucht. Und da merkt man halt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass die sich nicht darüber bewusst ist, was sie da mitmacht.
Okay.
So, weil das ist zu.
Das gibt es auch bei dieser, hier mit Detlef die Soos, dieser, was macht der Popstars? Da gibt es so einen Michael Jackson-Imitator. Mhm. Der ist.
Läuft gerade Popstars?
Nee, aber der.
Ach so, okay.
Seit Jahren taucht immer wieder derselbe Typ auf.
Ja.
Der immer meint, er würde Michael Jackson besonders gut imitieren und einfach so in dir so eine belustigte Fremdscham auslöst. Ja. Ich kicher da auch, ja, ich kann mich da nicht rausnehmen. Man aber eigentlich denkt, eigentlich wäre es Aufgabe der Veranstalter, den auch nicht mal in der Vorrunde zu filmen, sondern genau einfach zu sagen, bitte geh nach Hause so und komm auch wirklich nicht wieder. Und auch wenn er wiederkommt, zu sagen, geh nicht wieder. Mhm. Weil dann kommt dann so dieses, na gut, diesmal darfst du eine Runde weiter, ja. und so. Und ist natürlich ein schöner Running Gag, der dann plötzlich über diese Staffeln hinweg, die ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die dann so miteinander verbindet. Ich war ja, wie gesagt, 1,5 Jahre beim Privatfernsehen, bei der Produktionsfirma, ich glaube, mit Markus habe ich darüber gesprochen, weil der ja auch da war. Der war ja mal mein Praktikant.
Ach, bei Akte.
Genau, bei Akte. Ah. Und ich wusste damals schon, dass ich Medienkultur studieren will und hatte dieses Jobangebot bekommen, da zu arbeiten und dachte so, na gut, du arbeitest mal für die und kriegst das alles so raus, wie das mit dem Privatfernsehen ist. Also war auch stolz natürlich, da dieses Jobangebot zu bekommen, war ja noch relativ jung. Und habe da halt eigentlich mehr meinen Glauben in den Zuschauer verloren als ins Fernsehen. Mhm. Weil das für mich gab es so einen ganz krassen Moment. Die Akte, oder ich weiß nicht, um welches Format es ging. Es ging um ein Format, das 22.15 Uhr läuft. Und Fußballspiele, wenn die übertragen werden, laufen oft von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr so in dem Dreh auf einem anderen Sender. Jetzt wurde Folgendes gemacht. Die wissen das ja, dass ein Fußballspiel läuft. Das heißt, die richten ihre Sendung schon darauf aus, weil 22.15 Uhr schalten dann die Männer, die Fußball gucken, um, sind leicht angetrunken. Mhm. Und dann bietest du ihnen ein Thema, mit dem angetrunkene Männer, auf das sie gut anspringen.
Brüste.
Ja, nein, doch nicht Brüste. Also bitte, Lady. Natürlich ein Sonnencremetest am Strand.
Ah ja,
verstehe. Ja? Also wirklich, doch keine Brüste. Okay. Das ist ein wichtiges Service-Thema auch, ne? Weil dann spricht man halt junge Frauen an am Strand, wie das so mit der Sonnencreme ist, macht so ein paar Mottobilder und man kriegt ja dann diese relativ minutengenauen Quotenauswertungen. Mhm. Und wenn du dann siehst, dass das einfach funktioniert, dann denkst du dir so, oh, ihr wollt's auch, ja. Also es ist halt, das war für mich halt so ein, ich weiß, es ging wirklich, war an diesem Tag, als ich diese Auswertung sah und diese Planung vorher und dachte so, das sind aber auch echt beide Seiten, ja. Also man kann nicht nur natürlich kann man den Fernsehmacher dann immer den Vorwurf machen, ja, ihr produziert das, aber es ist auch echt auf Abruf.
So. Es wird halt geguckt, ne? Das ist genau das Gleiche wie mit diesen Volksmusik- und Schlagersendungen auf dem Öffentlich-Rechtlichen. Da wird sich ja auch immer drüber aufgeregt.
Ja.
Aber wenn man sich die Quoten anguckt, das sind die besten Sendungen, die haben mehr Einschaltquoten als die Tagesschau.
Ja, und das ist der öffentlich-rechtliche Senderauftrag, ne? Also ja. es tut echt weh. Also ich mag Volksmusik auch wirklich nicht, zumal die wirklich sexistisch ist, wenn man sich mal die Texte anhört, was sie da singen. Alter Schalter.
Ja.
Da geht es ja hauptsächlich ums Koitieren in der Musik irgendwie und das Madel und so. Aber die Einschaltquoten und öffentlicher Auftrag, ja, also.
Wobei ja auch die GfK-Quoten schon irgendwie diskutabel sind, wie die gemessen werden und so, aber es ist halt genau wie bei diesen Radiohörerzahlen.
Ja, die sind ja noch schlechter zu messen, ja.
Aber trotzdem,
ja.
Nur das macht halt einen großen Einfluss, weil mehr Berechtigungsnachweis gibt es halt gerade nicht. Ich verstehe auch nicht, warum nicht irgendwie die Mediatheken ausgewählt werden. Da müsste man doch eigentlich genaue Zahlen rausbekommen, wie oft wurde ein Beitrag angeklickt, wie oft wird er zu Ende gesehen oder zu Ende gespielt oder so. Müsste doch eigentlich funktionieren. Weil ich glaube, dann würden die Quoten ganz anders sehen. Weil das erste zum Beispiel hat total tolle Dokus und Reportagen. Die laufen halt um 23.15 Uhr und 0.15 Uhr. Guckt halt keiner.
Ja.
So. Weil dann ist ja irgendwie mal Kinder müssen irgendwie um 20 Uhr ins Bett, manchmal um 21 Uhr, macht man auch eben den Abwasch und sonst was, da guckt halt keiner Fernsehen. So. Würden die das vielleicht mal um 20.15 Uhr senden, aber dann ist halt irgendwie, dann läuft halt auf dem anderen Sender irgendeine Serie und.
Dann läuft halt das Promi-Big Brother-Finale.
Promi-Big Brother-Staffel, dann rufen die älteren Herrschaften an und fragen sich, wo ihre um Himmels Willen Sendung ist.
Ja. Das halt Matthew Mazza, gestern Finale. Ne?
Ach echt?
Ja.
Ah ja. Mhm. Ja, ist. Lassen Sie sich über die Serie sprechen. egal. Aber zum Beispiel, ich sehe es halt, weil du vorhin meintest, dass die Fernsehformate müssen sich immer steigern. Mhm. Ich habe ja, ich habe, wie du siehst, hier keinen Fernseher.
Ich kann das bestätigen.
Ich habe irgendwann mal, also ich bin mehrmals umgezogen und hatte irgendwann keine Lust mehr, diesen Fernseher mitzuschleppen, war noch eine alte Röhre. Arme Studentin. Und dachte mir so, nee, ich ziehe jetzt nicht mit denen in den vierten Stock hoch. Und hab den halt einfach in den Flur gestellt, in den Hausflur. Und da war halt irgendwie nach 5 Minuten weg. Und seitdem hatte ich keinen Fernseher. Und guck halt über die Mediatheken dann die Sachen, die mich interessieren, an. Und beim Videotext, wir müssen ja auf alles gebannt sein, weil irgendwie jetzt der Papst zurücktritt, was ja anscheinend doch vorkommen kann. Oder irgendjemand stirbt. und eine Eilmeldung kommt, wissen wir, das Programm wird umgestellt. Wir müssen jetzt vielleicht auf mehrere Änderungen gefasst machen, was dann wirklich sehr aufwendig ist. Deswegen läuft nebenbei immer der Fernseher, immer das Erste.
Hier zu Hause bei dir? Nee,
dort. Ich aber, das wird ja vor Ort gemacht, das wird genau. Zu Hause gemacht. Okay. Und da habe ich das Fernsehprogramm auswendig gelernt und B, das erste Mal Kontakt mit Telenovelas gehabt. Nachmittags 14 bis 16 Uhr laufen zwei Telenovelas im ersten.
Wie heißen die?
Rote Rosen und Sturm der Liebe.
Sturm der Liebe sagt mir noch was, das ist schon relativ alt.
Das ist jetzt, ne? In der 10. Staffel, ja. Und am Anfang, das funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Es gibt das Paar, von dem man auch immer weiß, dass es das Paar sein wird, weil es im Vorspann schon zu sehen ist. Und dieses Paar findet halt genau über ein Jahr lang irgendeinen Weg zusammen. Meistens so, dass es erst irgendwie zusammenkommt, sich dann wieder trennt und dann durch ganz große Umwege irgendwie wieder zueinander findet. So. Es ist immer die gleiche Grundstory. Jetzt musst du aber jede Staffel irgendwas anderes entwickeln, dass sich das auch irgendwie spannend bleibt. So. Was gerade passiert ist, ist der verlorene Sohn von der einen Ex-Mann der Hotelbesetzerin ist gekommen, hat irgendwie Anteil von dem Hotel gekauft. Dann kam irgendeine, deren Großvater eigentlich mal das Hotel gehört hatte, dem aber das irgendwie abgeluchst worden ist und fängt da als Konditorin an. Und dann finden die irgendwie zueinander. Dann kommt aber noch eine Frau.
Und der verlorene Enkel und die Großmutter finden zueinander?
Nee, deren. Ja, aber so ungefähr. So ungefähr. Dann wird dann vergewaltigt eine andere Frau den Mann und setzt unter Drogen und bekommt dann ein Kind von dem. Was eben herausstellt, dass es gar nicht sein Kind ist, sondern das von seinem Vater. Daneben ist der andere Sohn von dem Hotelbesitzer, ist Pfarrer am Hof, der verliebt sich dann in eine Nonne, beide geben ihr Amt auf und ficken, Entschuldigung, um 15 Uhr im ersten deutschen Fernsehen, während das Kreuz und das Nonnengewand im Vordergrund zu sehen ist. Und ich sitze da und mir hängt so der Kiefer runter und ich so, was zur Hölle? Also hat da jeder mit jedem was auch so. Erst hat der Mann was mit der Mutter und dann kommt er mit der Tochter zusammen und bekommt mit der ein Kind. Und es wird überhaupt nicht diskutiert, ob es vielleicht fragwürdig ist, dass der eine Mann erst mit der Mutter und dann mit deren Tochter was hat. Dass es irgendwie komische Spannungen zwischen Mutter und Tochter dadurch geben könnte. Weil wenn Mutter und Tochter mit dem gleichen Typ schlafen, das irgendwie so ein bisschen seltsam ist und dann noch irgendwie, ja, keine Ahnung, Daddy-Issues dazukommen oder so. Nein, gar nichts. Wird nicht diskutiert. Voll normal. Da vögelt jeder mit jedem. Jeder mit jedem. Außer Homosexualität gibt es dort nicht.
Nein, natürlich
nicht. Und da wird trotzdem, da schalten Leute ein und das gucken die und da wird sich niemand beschweren. Aber wenn mal irgendwie eine Doku über radikale Christen kommt, da kommen dann Anrufe wie sonst was, wie schlimm doch das öffentlich-rechtlich ist und wie diffamierend das Ganze war. Entschuldigung, ich habe gerade gerantet, es tut mir leid. Großartige Serie, guckt sie euch an, es ist toll.
Ja, Verbotene Liebe wurde ja gerade abgesetzt.
Ja.
Ne? Genau. Also ich glaube ja, dass auch so ein bisschen die Zeit lang, also das ist ja keine Telenovela-Mittag, sondern.
Ist ja eine klassische Soap.
Klassische Soap. Mhm. Kannst du mir den Unterschied zwischen Soap und Telenovela erklären?
Eine Soap ist immer unendlich. Die wird immer unendlich weitergeführt. Charaktere kommen und gehen. Da wird auch die Story immer nur einen bestimmten Zeitraum vorangeschrieben. Mhm. Und bei der Telenovela ist wirklich so, dass die Hauptcharaktere genau ein Jahr oder eine Staffel lang bleiben. Dass man im Vornamen genau weiß, um dieses Pärchen dreht es sich die ganze Zeit. Das ist das Hauptpärchen. Die kommen zum Schluss zusammen und dann gehen sie wieder.
Ah, okay. Da kannst du natürlich auch ganz andere Geschichten erzählen. Das heißt, da ist sozusagen die Staffel auch schon komplett vorgeschrieben. Mhm. Also dann kannst du wahrscheinlich eine komplexere Geschichte da erzählen, oder? Naja, komplex war es ja, was du gerade erzählt hast. Ich sage jetzt nicht intellektuell komplex, sondern so von den Verwinklungen her, wenn du genau weißt, worauf du irgendwie hinaus willst. Okay. Das scheint dein Leben ja bereichert zu haben.
Ungemein.
Und davon hast du dann auch so Inhaltsangaben geschrieben.
Ja, genau.
Aber du musstest es nicht gucken dafür, um die Inhaltsangaben zu schreiben.
Nee, wir bekommen dann die Texte dann geliefert, die dann irgendwie so, könnte man glaube ich so 10 Videotextseiten füllen und man muss das halt dann so in 3 Blöcken rausschreiben, okay, was ist gerade für den Zuschauer, was könnte das Zuschauer irgendwie dazu bringen, diese Serie anzuschalten?
Das heißt, du hast Menschen geholfen, die Entscheidung zu treffen, Telenovelas zu
gucken. Ja, ich hoffe doch. Ich habe ja auch manchmal auf Twitter so ein paar Sätze rausgegriffen, die ich dann getwittert habe.
Ja.
um mal nur auch so Crossmedia zu arbeiten, ja, und für die schönen Telenovelas zu werben, ja.
Das finde ich gut. Also ich kenne das Arbeiten an Inhaltszusammenfassung ist, glaube ich, so ein relativ moderner Beruf. Ich kenne das vom Moviepilot, für die ich ja arbeite, wo das halt auch ein großes, großes Thema ist, die Datenpflege. Also es gibt so ein eigenes Team, das so für die Datenbankpflege da ist. Also wir haben ja eine Datenbank, ich rede jetzt von der deutschen Seite, es gibt ja moviepilot.de und .com. Eigentlich arbeite ich gar nicht mehr für die deutsche Seite, die wurde ja gerade verkauft, aber egal. Gibt halt einen Katalog mit paar 10.000 Filmen drin und den musst du ja ständig erweitern, vor allen Dingen halt um so Sachen wie Tatort auch und so, weil die kriegst du ja relativ kurzfristig die Informationen, dann muss das rein und da geht es die ganze Zeit ums Inhalte zusammenfassen und es wird aber zum Beispiel auch von anderen Firmen angefragt, ob wir unseren Katalog an die lizenzieren, weil ich glaube, es gab mal überlegen, dass ich jetzt nichts verrate. Also sagen wir mal so, irgendeine Elektronikkette will irgendwelche Infoboxen aufstellen und irgendwas mit Filmen machen und brauchen dafür einfach Inhaltsangaben von Filmen. Dann kaufen die halt sowas ein und dann gehen die halt in der Regel auf so große Webseiten zu, die halt so, die halt so einen Katalog haben irgendwie. Und dann ist aber das Problem, wenn die zum Beispiel wiederum selber eine Webseite haben, wo die ihre Inhalte raufstellen, geht die große Problematik der Suchmaschinen-Eindeutigkeit los, weil du nicht willst, dass dein Inhalt 1:1 nochmal auf einer anderen Webseite steht, weil Google ja dann eventuell dich abrankt, also runterstuft und dann setzt du Leute hin, die Inhaltszusammenfassungen umschreiben. Ja, also die einfach eine Inhaltszusammenfassung nehmen und die gar nicht kürzen oder länger machen, sondern einfach umschreiben, damit die halt so ein anderer Text ist, wo du auch so denkst, so schade, dass man diese menschliche Arbeitskraft nicht
anders nutzen könnte.
Ja, weil da geht es dann wirklich um so Algorithmenoptimierung irgendwie. Mhm. Aber gut, das ist, ich nehme an, das wird auch in 20 Jahren, wenn wir mit anderen Dingen unsere Zeit verbringen wollen. Wenn wir dann im Computer sagen, komm, schreib mal um. Ist so. Mach das mal so, dass Google das gut findet. also ich finde das Thema Videotext, wie gesagt, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wie lange das noch bleibt, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass es viel früher stirbt. So?
Ja, dachte man, ne?
Ja.
Aber es ist ein erstaunlich schnelles Medium. Also wenn man vergleicht zum Beispiel diese ganzen Newsseiten, wenn es Fußballspiel ist, die haben ja so News-Ticker, dann so Tor-Ticker.
Ja.
Und wenn du wirklich einen Videotext offen hast und die Seite offen hast, dann ist der Videotext schneller.
Ja. Ich kann es auch sehr empfehlen, wenn man ein Kind bekommen hat und ferngucken will und noch so ein ganz kleines Kind hat, dann kann man den Fernseher anmachen, den Ton ausmachen, Videotext anmachen. Also so Tatort gucken. Ich weiß noch, als unsere Tochter geboren wurde, wir haben damals wirklich jeden Tatort geguckt und so als sie ein paar Wochen alt war, hatte meine Frau sie stillend im Arm und das war so erleichternd, dann wieder so ein bisschen in diese Normalität zurückzukehren. Tatort gucken mit schlafender Tochter auf dem Arm, aber halt keinen Ton an und dafür aber so Videotext. Genau, das fand ich eigentlich ganz gut. Deswegen bin ich auch ein bisschen dankbar, dass aber ich hätte auch gedacht, also so 2000 hätte ich nicht gedacht, dass wir 2014 noch Menschen Geld damit verdienen, für Videotext, Telenovelas, Inhaltszusammenfassungen zu schreiben. Du hast in deiner Mail, was du alles arbeitet, auch geschrieben, dass du auch als Lektorin arbeitest. Mhm. Ich muss zugeben, dass ich bis vor kurzem eigentlich gar nicht wusste, was ein Lektor macht. Ich dachte immer, ein Lektor ist jemand, wenn man einen Text schreibt, vor allen Dingen ein Buch, dann gibt man dir das und er macht alle Rechtschreibfehler raus. Mhm. Habe aber mitbekommen, dass das doch ein bisschen mehr ist. Was machst du für Lektorat?
Ich mache das Klassische, was du dachtest. Ich überprüfe Texte auf ihren grammatikalischen und orthografischen Inhalt und versuche, wenn ich nicht erkenne, welchen Sinn dieser Satz von Beginn an hat, dann versuche ich das irgendwie zu klären und umzuschreiben.
Okay, also kann ich es ja mal auswendig. Ich habe es bei meiner Frau noch mitbekommen, die hat ja ein Buch veröffentlicht vor 3 Jahren, glaube ich, und hat, das war richtig in einem Verlag, also ein Papierbuch, und hat vorher einen Lektor gehabt, der gesagt hat, er kümmert sich um einen Verlag. Und das war für mich schon so, ein Lektor? Das ist aber merkwürdig. Mhm. Und habe jetzt auch bei Michael Seemann, MS Pro, hat ja gerade ein Buch gecrowdfundet. Und da habe ich auch so eine Kapitelpatenschaft. Deswegen bin ich jetzt schon so seit 2-3 Monaten so in diesen peripher in den Schaffensprozess mit eingebunden. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil der macht das über nach langer Toolsuche einfach über Google Docs, erstaunlicherweise, weil das irgendwie am besten sich doch geeignet hat für mehrere Leute zum Arbeiten. Und da ist auch eine Lektorin dabei. Und was ich jetzt so bei ihm und eben auch bei meiner Frau mitbekommen habe, dass also ein Lektor doch deutlich mehr sein kann, als eben nur die Rechtschreib-Grammatik-Verständniskontrolle, also wo es wirklich darum geht, um so eine ganz grobe Ausrichtung, die Kommunikation mit dem Verlag und so. Aber da bist du dann wahrscheinlich jetzt gar nicht die ganz richtige
Ansprechpartnerin. Da musst du vielleicht an den Verlag wenden. Das ist ja, weißt du, ich bin Studentin und ich muss irgendwie mein Brot verdienen und dafür bezahlen Menschen Geld.
Ja, nee, weil ich hab ja noch eine Podcast-Gästin, die heißt Sturzelchen, glaube ich. Kennst du die? Ist, glaube ich, die Freundin vom Sky. Ich weiß nicht, ob du den Sky kennst. Und die hat irgendwie Bibliothekswissenschaften oder irgendwie so studiert und arbeitet, glaube ich, in einer Buchhandlung. Mhm. Und die wollte ich mir schon immer mal schnappen, weil die so manchmal so über so, also über den Buchmarkt so auf Twitter irgendwie daherredet. Mhm. Und da würde ich gerne mal mit dir reden. Na gut, dann machen wir aber weiter zu dem eigentlichen Thema, weswegen ich eigentlich wollte ich ja mit dir über Kuchen reden.
Ja.
Gibt's eine, ich habe ja schon eingeleitet, dass du dich online sehr viel, also natürlich auch in deinem richtigen Leben, obwohl online ist ja dein richtiges Leben, aber ich sag mal in deinem
Offline-Leben,
nicht nur virtuell, sondern auch rein haptisch beschäftigst du dich viel mit Kuchen.
Ja.
Gibt es dafür irgendeinen Anlass, also oder so einen Grund, sowas wie eine Kindheitserinnerung oder irgendwie sowas?
Na, also meine Mutter hat recht viel gebacken. Bei uns gab es sonntags immer Kuchen, selbstgebackenen. Es kommt daher, dass sie hat es in der Kindheit so erlebt, weil der Bäcker kam von Montag bis Samstag und hat frische Semmeln an die Haustür gehängt. Sonntags kam er nicht, sonntags musste was anderes her.
Ja.
Und dann wurde Samstagabend Kuchen gebacken und den gab es dann Sonntag zum Frühstück. Und das hat meine Mutter irgendwie so aufgegriffen und dann gab es bei uns fast jeden Sonntag Kuchen. Und ich habe als Kind hin und wieder, also ich habe halt immer mit ihr geholfen, habe als Kind und Jugendliche hin und wieder 2, 3, 4 Mal im Jahr gebacken und habe dann angefangen zu studieren. Und habe viel nebenbei gearbeitet und viel Stress gehabt, privat und wie auch immer. Und habe dann gemerkt, dass ich immer mehr backe und dabei abschalten kann. Und egal, wie schlecht es mir geht und egal, wie stressig gerade alles ist, wenn ich gebacken habe, ging es mir gut. Und dann hat sich das so entwickelt und ich habe immer mehr gebacken und backe immer mehr, ja.
Okay, das heißt also, du benutzt, also Backen ist für dich wirklich so eine Abschalt-Hobby irgendwie.
Ja, genau.
Würdest du sagen, dass du in eine bestimmte Richtung backst? Also ich kenne das von Frau Mirau, die backt halt eher so in amerikanische Richtung, ja. Gibt es bei dir auch so einen Fokus?
Ja, ich vermeide die amerikanische Richtung.
Ja?
Ja, ich vermeide vor allem dieses Trendbacken, so Cupcakes, Cake Pops, alles was so quietschbunt ist. Weil du
solltest mal aufs Blog von meiner Frau gucken.
Ich hab's schon gemacht.
Ja.
Ich finde es auch, also ich kann auch verstehen, warum Menschen es toll finden. Ja. Ich habe meine Gründe, warum ich es nicht toll finde.
Ja.
Ich habe halt das Gefühl, dass bei diesen ganzen neubotischen Zeugs, oh Gott, ich klinge wie meine Oma, es sehr viel Wert aufs Äußere gelegt wird und zu wenig Wert aufs Innere. Diese klassischen amerikanischen Torten, die dann so bunt sind und wo krasse Figuren drauf sind und die wunderschön aussehen, haben meistens viel zu viel Zucker, damit sie länger haltbarer sind. Weil wenn du viel drumherum modellierst, dann muss der Kuchen halt schon deutlich vorher fertig sein. Du kannst ihn nicht Kuchen fertig machen und dann essen, sondern der muss halt haltbar sein. Da ist dann meistens viel zu viel Zucker drin. Diese Zuckerpaste außen ist einfach nur süß. Und mir ist es einfach zu süß, zu viel, zu intensiv alles.
Ja.
Und deswegen bin ich da ganz, eher so auf die Klassiker fixiert und auf Französisch backen, weil die Franzosen viel mit Luft arbeiten und viel mit leichten Aromen und nicht so mit dem Vorschlaghammer arbeiten, sondern mehr so dann mit so einer, wie so eine Feder, die so drüber kitzelt. Nur sowas mag ich. Bei mir sehen auch nicht alle Kuchen schön aus, aber die meisten schmecken. Und Der Kuchen, den du hier mitgebracht hast, der ist großartig und der ist, ich hatte ja so ein bisschen Angst, weil Apple Pie ist ja schon so ein bisschen, ne? Meistens ist dann die Apfelmasse zu süß. Ist sie überhaupt nicht. Und die Kruste, also der Teig, der zerfällt richtig. Also es ist genauso, wie er sein muss. Ich muss mal eben was essen, tut mir leid.
Also sie isst hier gerade einen sehr schmalen gedeckten Apfelkuchen. Mhm. Gedeckter Apfelkuchen gehört, glaube ich, zu meinen Top 3 Kuchen irgendwie. Mhm. Also ich kenne das. Also bei uns ist das eigentlich, war das recht spannend, als ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, gab es so ein lustiges Ereignis. Sie wusste, dass ich russischen Zupfkuchen wirklich also abgöttisch liebe. Mhm. Und hat mir zum Geburtstag in unserer neuen Wohnung auf dem dort alten Herd einen russischen Zupfkuchen machen wollen. Wirklich total schief, der war total angebrannt. Da lachen wir noch heute drüber. Aber das war so die Zeit, in der sie wirklich anfing zu backen. Mhm. Und was wir geschafft haben, und das finde ich toll, ist, dass, also sie backt vor allem, ich koche auch, aber backen ist wirklich überhaupt nicht meins, das kriege ich irgendwie nicht gut hin, dass wir sehr ehrlich sagen, ob das gut schmeckt oder nicht. Mhm. Ja, und das, weil oft hat man ja immer so, ach, du hast einen Kuchen gebacken, ach, das schmeckt aber toll. Mhm. Und ich wirklich ihr sage, der schmeckt gut oder der schmeckt nicht gut oder sowas halt, der Teig ist zu trocken, er ist zu süß, der ist zu dick, der ist zu dünn, der ist zu sauer. Also es gibt ja wirklich tausend Sachen, die irgendwie an einem Kuchen nicht schmecken können. Und das Tolle ist halt, dass sie dann nicht beleidigt ist, sondern dass das dann so aufnimmt und sie fängt dann an zu variieren. Ja, also zum Beispiel macht sie Cheesecakes, das sind halt so diese Bakomi-Sachen. Mhm. Und da gibt's so die schwierige Sache, du hast ja unten so Teig und oben hast du diesen Käseteil und du kannst den halt mit einer Schicht Schokolade trennen. So. Und dann hat sie irgendwann angefangen, da Bitterschokolade dazwischen zu ziehen und dann fing sie an zu experimentieren mit wie viel Bitterschokolade. Und wenn du da die richtige Menge Bitterschokolade dazwischen ziehst, dann wirklich verfällst du in so einen Koma-Zustand, wenn das genau richtig ist. Und das kriegst du aber nur hin, weil man halt ehrlich sagt, das hat gut geschmeckt, aber wenn da jetzt noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wäre, dann würde es noch besser schmecken. Ja. Und dann hatten wir halt irgendwann zu viel Kuchen. Ich habe den dann angefangen, immer mit in die Firma zu nehmen. Dazu Moviepilot. Da haben wir so eine fast so Kuchentradition. Also so zum Geburtstag und so bringen die Leute halt immer Kuchen mit. Mhm. 16 Uhr ist immer Cake O'Clock. Da spreche ich dann auch die Leute an, dass sie mir wirklich sagen sollen, wie der Kuchen schmeckt. Das fällt vielen schwer, weil die meisten sind einfach glücklich, dass sie ein Stück Kuchen bekommen. Das ist wirklich schwierig, jemandem zu sagen, nee, sag mal, wie dir das schmeckt. Mhm. Ne? Und manche sagen dann aber auch wirklich so, ja oder nee. Und manchmal gibt es auch Kuchen, wo ich dann gleich von vornherein sage, ich würde den nur zum Kaffee trinken. Mhm. Ja, also wenn du so, meine Frau macht zum Beispiel gerne so eine Zitronentarte, die ist total süß. Aber wirklich lecker, aber die kannst du nur halt zum Stück, finde ich, zum Stück Kaffee irgendwie dazu. Dann ist sie perfekt irgendwie. Und das finde ich eigentlich so das Wichtige. Und mir tut das manchmal so ein bisschen weh, wenn jemand halt so einen Kuchen mitbringt und alle sagen, der schmeckt ganz toll. Und ich denke so, nee, der schmeckt nicht toll. Das ist einfach ein scheiße trockener Sandkuchen. Ja. Und bitte bring ihn nicht nochmal mit.
Ja.
Sondern ich würde eigentlich gerne sagen, du, der ist zu trocken. Mach das mal anders, weil dann schmeckt es allen besser. So. Und da fehlt die Kultur.
Nicht der schmeckt dann, der schmeckt dann besser. Du musst dann sagen, wenn du den noch ein bisschen eher rausnimmst oder vielleicht noch ein Ei mehr reinmachst, probier es mal aus, der schmeckt ganz anders.
Ganz anders, sagt man dann. Okay. Ja.
Oder damit kannst du noch irgendwie eine Note reinbringen. Du darfst nicht von sehen, dann schmeckt er besser, dann suggerierst du nämlich, dass er nicht gut ist oder dass er zu trocken ist. Trockener ist es, gibt ja nichts Schlimmeres als trockenen Kuchen.
Oh Gott, das ist die Hölle, oder?
Ganz schlimm.
Ja.
Und die meisten, die dann so, ich glaube nicht, dass sie das aus Verständnis heraus sagen, weil man ja nicht sagen soll, dass der Kuchen nicht schmeckt, sondern weil sie nicht wissen, wie richtig gut der Kuchen ist. Ich habe zweimal bei einem Bäcker einen Käsekuchen gekauft. Mhm. Der war trocken. Ich verstehe, mir ist vollkommen fremd, wie ein Käsekuchen trocken sein kann, also überhaupt sein kann. Ich verstehe es nicht.
Chemisch geht, ja.
Ich habe da wirklich überlegt, was haben die denn da reingemacht, dass der trocken wird? Ich verstehe es nicht. Ja. So. Und andere sagen, der Käsekuchen ist aber lecker, der schmeckt ja ganz gut.
Ja, aber wirklich ganz ehrlich, ich frage mich in der Situation, lügen die oder
nein, nein, ich glaube, die wissen das nicht. Ich glaube, weil es soll ja Menschen geben, die backen nicht und die haben keine Frau zu Hause, die backen. Und was die halt an Kuchen kennen, das wird dann halt irgendwie beim Bäcker gekauft. Und beim Bäcker gibt es halt gute Sachen und es gibt viele nächste gute Sachen. Gerade diese, die Ketten, die es tiefgekühlt kaufen und nur auftauen.
Ja.
Und dann bist du halt froh, wenn du da irgendwie ein Stück süßes Gebäck hast. Sicherlich gehen Geschmäcker auseinander, aber niemand kann mir erzählen, dass ein trockener Käsekuchen lecker ist. Es geht nicht.
Also ja, mir fällt, das ist das ähnliche Problem, das ich ja auch mit Kaffee habe. Also ich bin ja auch manchmal völlig fassungslos, was den Leuten für Kaffee schmeckt. Da habe ich allerdings ja festgestellt, dass es da genetische Unterschiede gibt. Also ich war mit einem Kollegen und vor allen Dingen auch Freund in einem Kaffeeladen. Das war Coffee and Bagel am Mehringdamm. Mhm. Das sieht von außen so aus wie so ein Bagelschuppen, ist aber eigentlich so ein auch Advanced Coffee-Laden. Die haben so mehrere Bohnen zur Auswahl. Daran erkennt man immer schon, ob sie sozusagen was von ihrem Handwerk verstehen. Und mein Standardsache ist mal, ja, ich hätte gern einen fruchtigen Espresso. So. Dann wissen die auch schon meistens so, das ist jemand, und dann bereiten sie es zu. Und dann haben wir beide das getrunken. Und dann habe gesagt, ja, schmeckt gut. So. Und dann unterhält man sich, aus welcher Rösterei der Kaffee kommt. So, der Standardplausch. Und der Kollege halt und Freunde, der dabei war, meint so, also das schmeckt ja wie Müllermilch. Ich mag das eher, wenn das so dunkel intensiv ist. Daraufhin fing der Besitzer des Ladens an, ihm zu erzählen, dass er halt einfach gerne verbrannten, ekligen Kaffee trinkt, was wirklich sehr uncharmant war. Das war aber lustig so. Mhm. Dann hatten wir ein paar Monate später eine Kaffeeverköstung bei uns im Büro und von einer völlig anderen Person geleitet und dann sagte der wieder sowas in der Art und dann hat sie ihm gesagt, naja, es gibt halt genetisch Leute, die Bitterstoffe einfach nicht richtig schmecken und die mögen natürlich das, was jetzt eigentlich dann eher so verbrannter Espresso ist, ja, weil natürlich, wenn du auf deiner Zunge Bitterstoffe viel abgeschwächter schmeckst, brauchst du ja eine ganz andere Intensität, um das zu schmecken, was ich schmecke. So. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass wir können uns halt nie gemeinsam über Kaffee unterhalten, anscheinend, weil wir wirklich in unserem Gehirn, da kommt wirklich was anderes an. Das war für mich echt so ein Erleuchtung, weil halt zwei Kaffee-Experten auf eine sehr unterschiedlich charmante, uncharmante Weise, aber dasselbe gesagt haben. Und das Lustige ist halt, wir haben auch so ein Schokoladenwöchentliches Essen, wo wir nur Bitterschokoladen essen und immer sind wir anderer Meinung. Mhm. Ja? Und plötzlich ergab das alles Sinn. Also sozusagen, es gibt einfach eine körperlich-genetische Vorbedingung. Das fand ich halt sehr interessant. Aber bei Süßen, also weil Kuchen besteht nun mal hauptsächlich aus Zucker und Fett, oder? Ja. Und das ist so, da lasse ich jetzt genetische Dinge eigentlich gar nicht mehr gelten. Und also das ist für mich. Also wenn dann auch so Kuchen vom Bäcker um die Ecke so aufgetischt wird, wird dann so hingelegt, dann sind dann so Stücken und du nimmst halt den Mund und denkst so trocken.
Ja.
Und trocken. Und ich zum Beispiel, wenn ich Kuchen mitbringe, probiere den vorher immer und schreibe dann eine Mail. Und manchmal schreibe ich dann halt schon eben sozusagen so ein bisschen Essanleitung dazu und entschuldige mich und sage, ja, der Rand ist ein bisschen trocken und dann sind die mal alle so, was, der ist doch nicht trocken. Mhm. Und ich denke so, ihr müsst nicht so freundlich sein, aber ich glaube mittlerweile auch, man redet da, predigt.
Du bist halt verwöhnt, weißt du, wenn deine Frau, also sieht aus, als würde sie sehr gut backen und ich habe es gerade geschmeckt, sie kann sehr gut backen. Du bist verwöhnt.
Ja, aber wobei ich das schon vorher hatte. Also genau, also gehe auch gerne frühstücken und so. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das wirklich dann so dieses, ob du dich mit so einem Essen irgendwie beschäftigst. Oder nicht. Mhm. Ich meine, ich finde es ja auch manchmal beneidenswert, nicht diesen Anspruch zu haben, weil dann wirst du natürlich, wenn du essen gehst, nicht so doll enttäuscht.
Ja.
Wobei natürlich aber auch nicht die große Freude kommt. Ne? Also ich glaube, wenn du sozusagen diesen hohen Anspruch kommst und der wird dann erfüllt, dann ist so dieser.
Das ist schon, ja.
Also weil dieser Kuchen, der ist heute schön, aber gestern Abend, als er noch so warm war und so, das war schon gut. Und ich hatte schon sehr glückliche Momente mit Kuchen.
Kenne ich.
In meinem Leben. Aber nicht mit Torte. Ich bin ich kann wirklich mit Torte nichts anfangen.
Du bist mir sehr sympathisch. Ja. Ich bin auch Torten, Sahne, Buttercreme,
wirklich.
Klassischer Kuchen mit Obst. Ich bin glücklich.
Genau. Schöner Kuchen. Nee, das war auch interessant, weil als wir geheiratet haben, ich weiß gar nicht, da hatten wir, glaube ich, ich überlege gerade eine Hochzeitstorte. Wir haben aber vor allen Dingen von Bakomis uns auch mehrere Kuchen komplette besorgt, glaube ich. Nee, Torte. Ja, aber mir fällt noch eine lustige Hochzeitstortengeschichte ein. Meine Frau, wie gesagt, die mag eher Torten, die mag das auch so, wenn die so ein bisschen gestaltet sind und hatte sich zu einer Geburtstagsfeier eine Torte bestellt und ich sollte die holen. Und die hat sie bestellt Da in der Kollwitzstraße, der Kuchenladen, sowohl als auch, entweder oder, nee, wie heißt das denn da? Ach, da ist so ein Kuchen, irgendwas, da ist so ein Kuchenladen. Mhm. So. Und die haben da auch richtig ihre Bäckerei gegenüber. Da
kann man Anna natürlich Blume?
Nee, nicht im Anna Blume. Nee, schräg gegenüber vom Anna Blume. Heißt es nicht sowohl als auch?
Sowohl als auch, oder?
Genau, ja, genau. Ja. Und die haben, glaube ich, auch ihren richtigen Bäckerbetrieb dort in der Straße. So, da hat sie jedenfalls eine Torte bestellt. Ich glaube, irgendwie mit einer Eisenbahn drauf oder irgendwie so, weil meine Tochter hat irgendwie Nachgeburtstag gehalten. Was sollte ich die besorgen? Bin da so hingefahren und die war schon bezahlt, glaube ich. Ich hole die so ab, steig's ins Auto und fahre so los und gucke die so an und dachte so, das ist interessant, wie die gestaltet ist, mit so einem Unendlichkeitssymbol oben. Ich habe da so eine Acht, dachte ich so, vielleicht hat sie so Unendlichkeit, dass sie unendlich lang lebt oder so. Und fahr so weiter und plötzlich rufe ich mir meine Frau an und sage, dass die Konditorei sie panisch angerufen hat, wirklich panisch, weil sie mir eine Hochzeitstorte falsch rausgegeben haben.
Oh, wie krass.
Und ich bitte ganz vorsichtig wieder zurückfahren soll. Das waren halt, kein Unendlichkeitszeichen, sondern wirklich zwei sehr wurstige Eheringe waren das. Das sah wirklich furchtbar aus. Also in dem Gedanken plötzlich, dass das eine Hochzeitstorte sei, bin ich also wieder mit dem Auto. So ganz vorsichtig, weil ich meine, wäre jetzt auch nicht meine Schuld gewesen, aber du willst ja auch niemandem die Hochzeit versauen, wenn ich so schwitzend wieder zurück habe, so diese Hochzeit. Und dann war da so eine, die muss irgendwie gerade in der Lehre gewesen sein, die war kreidebleich. Ja. Dann war auch klar, die hat gerade den Anpfiff ihres Lebens erhalten. Genau, dann habe ich dann die richtige Torte geholt. Das war eine sehr, sehr lustige Tortengeschichte. Ja, genau. Und dann haben wir die irgendwie mit Eisenbahn oder irgendwie sowas. Also die Eisenbahn war nicht zum Geburtstag meiner Frau. Ich glaube, die war erst für meine Tochter. Mhm. Genau. Nee, ich habe das schon, ich finde das schon spannend, weil das so ein richtiges Handwerk ist. Ja? Man kann ja manchmal auch so von außen zugucken. Und du wirst dich ja auch weiterhin mit Kuchen beschäftigen.
Ja.
Ja, wie denn?
Ich habe keine Lust mehr, Texte zu schreiben und fange eine Ausbildung zur Konditorin an.
Das finde ich spannend. Jetzt bald, ne?
Ja, nächste Woche.
Nächste Woche.
Ja.
Das finde ich irgendwie toll. Genau. Das heißt, du hast es jetzt so mit der Wissenschaft einmal ordentlich gemacht?
Ja, und hab gemerkt, dass es eine Geisteswissenschaft ist, ja eh ein Studium für die Arbeitslosigkeit.
Genau.
Und da ich keine Lust habe, arbeitslos zu sein, ich möchte was machen, wo ich auch merke und wo ich sehe, was ich mache. Ich würde gerne was schaffen und ich stehe einfach drauf, Menschen Freude zu bringen. Und ich habe gemerkt, dass Kuchen, Backwaren, Gebäck erwachsene Menschen Augen zum Strahlen bringen kann.
Ja.
Und deswegen dachte ich, machst du einfach das, was dir Spaß macht, zum Beruf, und habe mich beworben und wurde angenommen und fange jetzt im September meine Ausbildung an.
Wenn man sich für du machst eine Ausbildung zur Konditorin, Konditorin, wie spricht man es eigentlich aus? Konditorin, nicht Konditorin. Gibt es da irgendwelche besonderen Aufnahmebedingungen oder bewirbt man sich, also musst du ein Stück Kuchen einreichen, ja, oder?
Nee, das war einfach schriftlich, also ich habe mich immer nur per E-Mail beworben, weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit, wenn ein Betrieb keine Mails annimmt, dann glaube ich, möchte ich da nicht arbeiten. Und dann wird man zum Gespräch eingeladen und dann wird ein Gespräch geführt. Das kürzeste hat 20 Minuten gedauert, das längste hat 5 Stunden gedauert.
Wow.
Und ich musste nie was vorbacken. Die meisten haben dann halt meinen Namen gegoogelt und haben so geguckt, was ich mache und haben mich darauf angesprochen und wie das so ist und überhaupt. Und bei mehreren Sachen musste ich halt erzählen, was ich jetzt, wenn ich etwas mitgebracht hätte, was hätte ich mitgebracht?
Mhm.
So, ja. Aber ich musste nie vorbacken oder so.
Gut, das heißt aber, bei dir ist jetzt das Besondere, dein Bewerbungsschreiben liegt verteilt dezentral im Netz schon irgendwie.
So ungefähr, ja.
Es fällt dir jetzt nicht schwer, schon rauszufinden, was du irgendwie machst. Ich glaube, ich habe das gestern meiner Frau noch erzählt. Irgendwie, ja, Mensch, die hat gerade die Mail geschrieben, was sie so macht. Und sie macht jetzt irgendwie, fängt an, Ausbildung zur Konditorin. Und dann brachte sie noch den wirklich lustigen Hinweis so, haha, vorher brotlose Kunst studiert und jetzt also quasi Bäcker irgendwie.
Ja.
Das ist schon wirklich ein lustiger Turn irgendwie.
Mhm.
Das Lustige ist, dass das bei ihr auch so einen leichten Glanz in den Augen so produziert hat. Ja, weil das so, eben diesen dieses erwachsene Menschen glücklich machen, ne, ja, was man damit kann. Also ich weiß zum Beispiel, ich gehe total gerne in diesem Laden in der Tucholsky-Straße einkaufen. Der heißt, glaube ich, Princess Cheesecake. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da gibt es eigentlich nur Käsekuchen. Mhm. Und du kriegst so, ach so, rosa Schächtelchen. Das weißt du, so mit so Mustern drauf und so. Das wurde halt so gefeiert einfach, ja. Und du kannst vor allen Dingen auch zugucken durch so ein Fenster beim Zubereiten. Das finde ich immer ganz toll. Mhm. Also wenn das so ehrlich ist irgendwie und alle sind so ganz nett. Und das mag ich schon wirklich sehr, genau. Ich finde das wirklich spannend. Und wird sich dadurch dein Podcast-Verhalten verändern? So, also hast du schon überlegt, ob du im Zuge deiner Ausbildung weniger oder mehr podcasten wirst?
Ich hoffe, dass ich endlich mal mehr podcasten werde, weil also der ursprüngliche Plan war so einmal im Monat ein Podcast. Hat nicht so geklappt, würde ich sagen.
Ich arbeite auch dran.
Ich hoffe, dass ich dadurch einfach mehr, also das Problem ist halt wirklich, wir podcasten zu zweit und dann einen Termin zu finden, wo man dann auch Zeit zum Backen hat, Zeit zum Aufnehmen und dann Zeit zum Testessen am nächsten Tag, weil meistens muss der Kuchen noch irgendwie abkühlen und so weiter, ist halt tatsächlich schwieriger, als man sich vorstellt. Tatsächlich. Ich muss auch gestehen, das liegt nicht nur daran, der letzte Podcast lag einen Monat bei mir rum, bevor er fertig geschnitten wurde. Man hat ja keine Zeit, man muss da Geld verdienen und noch irgendwie Freunde treffen und sowas, dann, es tut mir leid, ich will gerne viel mehr podcasten und viel mehr bloggen. Mein Plan war ja auch, jedes Rezept, was ich neu ausprobiere, dass ich es verblogge, aber mache ich dann halt auch nicht, weil deshalb habe ich mal vergessen, ein Foto zu machen und ein Foto blogge ich nicht so gerne.
Ja, das ist auch blöd bei Essen, finde ich.
Ja, und dann liegt es halt, ich habe irgendwie 10 Entwürfe irgendwie wie auf dem Blog und komm nie, das kriegt die irgendwie nie fertig. Das ist so, ja, ich brauche ein bisschen mehr Internetdisziplin, das stimmt also, schon.
Ich fand spannend, wir haben ja schon mal drüber gesprochen und du hattest halt gesagt, du musst so schneiden und dann, ich habe ja einen komplett ungeschnittenen Podcast und dann, als du mir das erklärt hast, fiel mir das auf, na klar, wenn man kocht beziehungsweise backt, hat man ja ständig Pausen zwischendrin und deswegen muss das irgendwie geschnitten sein, also es ist halt so ein ganz, ganz anderes Format.
Man will uns halt nicht beim Abwaschen zuhören, so.
Das kommt drauf an, worüber ihr euch unterhaltet, ja. Aber das ist schon, ich meine, das ist ja so das, wo dann im Fernsehen immer, ich habe hier schon was vorbereitet. Genau. Deswegen kann ich das verstehen. Ich habe gerade drüber nachgedacht, vielleicht, also wenn ich jetzt so mit Rezepten oder so umgehen würde, ich habe mal einmal ein Experiment gemacht, als ich mein iPhone bekommen habe, habe ich das Headset genommen und die Auphonic-App, die es gibt fürs iPhone, und habe einen Test-Podcast gemacht und habe einfach mal 3-4 Folgen erzählt, wie ich das iPhone finde und einfach nur in das Headset reingesprochen und gleich online gestellt. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also so vom Technik, es klang erstaunlich gut dafür, dass ich es gerade am Telefon gesprochen habe, also gut genug, finde ich, für einen Podcast. Und denke immer mal wieder darüber nach, ob ich diese Technik nicht auch wieder benutze, weil eigentlich geht es viel schneller von der Hand, als so lange sich an so einem Text rumzuquälen und irgendwas rumzuschneiden. Ja. So, also ne, halt einfach so 10 Minuten mal kurz oder auch sogar nur 5 Minuten was im Telefon zu sprechen. Und die Leute sind dankbarer als für nichts. So.
Ja,
also
das stimmt,
ist so, genau. Das ist auch die ähnliche Sache, das wollte ich auch sogar noch meine Zuhörer fragen. Ich quäl mich ja immer mit den Shownotes rum. Und ich habe die große Vermutung, das wird die Shownoter-Szene jetzt vielleicht entrüsten, aber dass Shownotes vielleicht gar nicht so wichtig sind. Also nicht in dem Maße, in dem die Podcaster das zelebrieren. Weil man hört ja so ein, also wir reden jetzt hier 90 Minuten und das dann zu verschownoten, kostet mich bestimmt noch mal 2-3 Stunden, weil man hört das, drückt Pause, tippt was ab, recherchiert irgendwie was. Und es hat auf jeden Fall einen Mehrwert. Ich habe aber die Vermutung, dass kaum jemand wirklich reinguckt. Das ist zwar nett, ist das da zu haben, aber mir stellt sich die Frage, um mal so eine einfache Rechnung zu machen, ich kann vielleicht 10 Podcasts im Jahr machen ohne Shownotes oder mit sehr wenig Shownotes oder 12 Podcasts.
Andersrum,
genau. 10 Podcasts mit tollen Shownotes oder 12 Podcasts mit fast gar keinen Shownotes. Und da stelle ich mir dann die Frage, was wird eigentlich eher angenommen? Wenn man eher so was Schönes, Rundes, so das möchte man so die Chaos Radio Express Ausbaustufe, die ich wirklich bewundere, dass er so das rechts unten Modell ist? Oder sagt man sich, eigentlich würde ich dann lieber noch eine Folge haben und irgendwie hören?
Ich kann ja nur von mir sprechen, ich kann ja nicht für andere sprechen. Ich habe noch nie in meinem Leben Shownotes genutzt. Ich tue mir das auch nicht an, dass ich mir selber für meine Podcasts verfasse. Weil ich glaube, wenn sich jemand für was interessiert, was da gerade eben besprochen wurde, dann kann das halt googeln.
Oder nachfragen auf Twitter.
Oder halt nachfragen auf Twitter. Wenn es, wie waren das nochmal? Tut mir leid, liebe Shownotes. Ihr macht einen tollen Job und für andere ist es bestimmt wichtig, aber ich nutze die nicht. Mache ich nicht, weil was mir halt wichtig ist, ist ein bisschen, also es ist angenehme Audioqualität. Es soll nicht, also alles, was nicht blechern klingt, so. Ich glaube auch, dass ab einer gewissen Qualitätsstufe es vollkommen egal ist, was das für ein Mikro ist.
Ja.
Mir ist da viel lieber, wenn ich die Leute verstehe und es nicht blechern klingt.
Ja, mir auch, ja.
Und ob da jetzt viele Äs drin sind oder ob es geschnitten ist oder ob da zum Schluss Shownotes dranhängt, das ist mir vollkommen egal, weil ich weiß, ich halt mit Podcast höre, ich höre die auf dem Weg zur Arbeit oder ich höre die beim Backen oder beim Abwaschen oder beim Einschlafen. Und es ist halt keine wissenschaftliche Arbeit. Es ist halt einfach nur ein Podcast und es ist ein Unterhaltungsmedium. Und deswegen brauche ich da, ich persönlich brauche da keine Shownotes.
Also ich hoffe ja noch auf gute Spracherkennung. Also ich wünsche mir eigentlich, dass Spracherkennung so weit ist, dass man so einen Podcaster durchjagt und so eine Volltextversion hat, wo Leute halt, also dass es dann auch Google-indizierbar wird. So. Und ich neige aber eher dazu, zu sagen, ich mache nur noch sehr wenig Shownotes. Wenn ich jetzt sage, wir unterhalten uns über ein Buch, dann wäre das halt vielleicht mal nett, das Buch zu verlinken.
Ja.
Obwohl auch da schon die Frage ist, wenn wir uns jetzt über Harry Potter unterhalten, muss ich echt nicht Harry Potter verlinken. Ja, vielleicht, wenn du jetzt...
Ja, für so ein Affiliate-Links, vielleicht bringt es was.
Das bringt schon was, aber für die 50 Cent, die es bringt, lohnt sich nicht, die Shownotes zu machen. Ja? Also das auch das ist dann, glaube ich, die falsch investierte Lebenszeit. Dann investiere ich die lieber noch eine Folge mehr irgendwann, also so Zeit zu sparen, wenn das ginge, in so ein Zeitsparschwein reinzulinken.
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, glaube ich nicht, dass wenn du jetzt sagst, oh, ich mache keine Shownotes mehr, dass du dann wirklich zwei Folgen mehr im Jahr machst.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also ich mache jeden Abend was. Also ich arbeite jeden Abend. Bei mir ist es so, ich gehe halt von 8 bis 18 Uhr ungefähr bin ich immer unterwegs. Also ich bringe morgens meine Tochter in den Kindergarten, dann fahre ich zur Arbeit. 18, 19 Uhr komme ich nach Hause, dann essen wir Abend, dann bringen wir die Kinder ins Bett. Dann ist es so 20 Uhr, wenn man Glück hat, 21 Uhr, wenn man Pech hat, 22 Uhr, wenn es ganz schief gelaufen ist. Und dann arbeiten meine Frau und ich noch so 2 Stunden. So, und danach gucken wir irgendwie noch eine Serie oder irgendwie so. Und das heißt, ich habe jeden Abend so einen Slot von so 2 Stunden, in denen ich vielleicht an meiner Dissertation arbeite und ansonsten eben so Podcast-Projekte mache und so. Das heißt aber, wenn ich jetzt Shownotes mache, belegen die halt einen Abend. Ja? Und da ich genug zu tun habe, inklusive Steuererklärung, dass ich schon weiß eigentlich, dass ich für die nächsten Wochen für jeden Abend irgendwas zu tun habe, ist es bei mir tatsächlich so, dass wenn bei mir ein Podcast 1-2 Abende belegt, verschiebt das sämtliche anderen Tätigkeiten einfach nach hinten.
Ja.
So. Deswegen, also ich verstehe das Argument, aber ich glaube tatsächlich, dass es wirklich mich dann davon abhält, also dass sich das dann so nach hinten stackt irgendwie. So. Und eigentlich, ich arbeite ja so in der Berliner Startup-Szene und habe in den Startups so gelernt, dass die halt sagen, eigentlich sollte man nur Dinge tun, die was bringen. Also du sollst immer überlegen, was du eigentlich willst. Und Shownotes ist ja gar nicht, was ich will. Ich will ja einen Podcast machen, der Hörer erreicht. Das ist mein Ziel. Und die Frage ist, bringen mich Shownotes zu dem Ziel?
Nee.
Und ich vermute halt nicht. Und ich lasse mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Das heißt, wenn jetzt so ein Sturm der Entrüstung in den Kommentaren losgeht.
Ich lasse mich da auch gern überzeugen. Ich wollte auch niemandem zu nahe treten.
Nee, gar nicht. Also deswegen, ich würde da gerne mehr Feedback einholen. Gregor zum Beispiel bei Picknick am Wegesrand, der macht wirklich Shownotes, wo du danach sagen willst, Hefte raus, Klassenarbeit. Ja, der hört das wirklich mit Minutencode. Sekundenweise gibt er an, wann was kommt. Das ist auch toll irgendwie, weil du kannst das so durchlesen, denkst du, oh mein Gott, worüber die alles geredet haben. Aber eigentlich habe ich die Vermutung, es ist gar nicht so wichtig, weil ich höre ja auch Deutschlandfunk ohne Shownotes.
Ja,
so.
Genau.
Genau. Aber wie gesagt, das war sozusagen auch eine Frage nicht nur an dich, sondern an die Hörer. Und ich bin auch durch meinen Stichpunktzettel hindurch. Ich glaube, Es war wie immer, ich weiß, es war wie immer spannend. Ich hatte ja vorher so, meistens ja, dass meine Gäste dann vorher mal sagen, ach, ich habe doch gar nichts Interessantes irgendwie zu erzählen. Wir haben uns aber unterhalten über dein Studium, mein Politik, Studium. Judaistik, Wissenschaftsgeschichte. Mhm. Das fand ich ziemlich spannend. Und wie das zusammenpasst. Und es passt zusammen, habe ich gelernt, über Teletext. Und ich bin total scharf, mal diese Keyboards zu sehen, diese Tastaturen mit den Farbcodes und über Kuchen. Möchtest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Nee. Oder? Warte mal.
Nee. Also wer noch mehr von uns zusammenhören möchte, der hört sich am besten uns bei Markus Richter Monoxid angespielt an, wie wir über Watch Dogs ablästern. Dann spart man sich 50 Euro, muss ich das Spiel nicht kaufen. Obwohl, wie gesagt, man kann sich's mal angucken.
Man kann sich das Spiel mal in der Videothek ausleihen. Das reicht.
Genau, man kann sich's mal oder so ein Let's Play Video vielleicht gucken.
Ah, ich bin kein Fan von Let's Play Videos.
Ich find das gut.
Gut, so, raus!
Das besprechen wir nächstes Mal. Ich danke dir sehr schön für die Einladung.
Ja, gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.